Und schon wieder ist es Freitag. Mein Name ist Flo.
Und meiner ist Philipp.
Und wir haben heute eine ganz spezielle Folge, denn wir sitzen hier nicht alleine. Das erste Mal sind wir zu dritt im Studio Waldhauer. Neben uns sitzt Nina. Hallo Nina.
Hallo.
Und jetzt kommt die coole vorbereitete Frage. Wie war denn deine Woche?
Sehr ereignislos eigentlich, so wie immer. Ich habe gearbeitet und ich war draußen und habe Pokémon gefangen. Und sonst nichts.
Cool. Willst du kurz erzählen, bei welchem coolen Arbeitgeber du momentan deine Taler verdienst?
Ja, also ich bin Werkstudentin bei Olympus Surgical Technologies Europe. Weil was ganz wenige Leute wissen, ist, dass Olympus das meiste Geld gar nicht mit den Kameras verdient, sondern
die sind
mit
ja auch blöd.
Sondern mit Medizintechnik und Endoskope und so. Und die werden tatsächlich einen Großteil von den Olympus-Endoskopen auf der Welt werden in Hamburg gebaut, in Jenfeld. Und da arbeite ich.
Gebaut sogar?
Ja.
Manufactured in Germany?
Ja, deswegen ist das auch so kacke im Gewerbegebiet, weil da auch direkt die German Engineering.
Ach, deswegen musst du immer so weit fahren und so früh aufstehen. Jetzt verstehe ich das. Wow, cool. Habe ich eine coole Anschlussfrage daran, die habe ich aber vergessen. Deswegen, ich habe mir gedacht, dass ich dich mal vorstelle, weil du bist ja eine gute Freundin von uns und ich habe mir gedacht, ich weiß ganz viele Facts über dich und habe einfach mal ein paar runtergeschrieben und ich erzähle das jetzt und es kann sein, dass die Hälfte davon falsch ist und du das dann korrigieren musst.
Okay.
Also, Nina ist geboren und aufgewachsen in Fürstenfeldbruck, richtig?
Ja, stimmt.
Fürstenfeldbruck bei München, wo man auch bestimmt 1000 Fun Facts drüber erzählen könnte, vielleicht machen wir das später noch, aber zum Beispiel, dass da ganz viel Aktenzeichen XY ungelöst gedreht wird und wurde, richtig?
Das stimmt, ja.
Sehr gut.
Ganz, ganz viel Bravo-Foto-Love-Story auch.
Okay. Und bekannt aus den aus Terrorgeschichte, weil da Flughafen...
Ja.
München-Attentat...
Genau, also dieses Olympia-Attentat, da war der Showdown in Fürstenfeldbruck.
Okay.
Das Militärflughafen, also ehemaliger Militär-Dings, die machen das ja alles zu jetzt. Und da haben sie ein bisschen rumgeschossen. Aber wow. Das war vor meiner Zeit.
Okay, also in behütetem Umfeld aufgewachsen, dann Medieninformatik in München studiert, dort den Bachelor gemacht, danach für den Master nach Hamburg gezogen. Wir kannten uns vorher aber schon so halb aus dem Internet.
Das stimmt, ja.
Von Twitter und TinyChat. TinyChat, dem Video-Chat-Portal der Zukunft.
Das ungefähr 2 Wochen ganz groß war.
Ja, richtig.
So wie alles im Internet.
Und das war, ich weiß nicht, das war in der Weihnachtszeit, weil wir da, oder zumindest im Advent, wir saßen da und tranken gemeinsam mit, weiß nicht, 10 Leuten oder so Glühwein im Video-Chat. Das war nett. Warum habe ich das hier hingeschrieben? Gut, ich schreibe. Du magst Flugzeuge.
Ja.
Du kennst alle Folgen von The Tribe in- und auswendig.
Könnte auch hinkommen, ja.
Du hast im Leben mehr Whiskys probiert als ich.
Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie du so aufgeholt hast in letzter Zeit.
Okay, aber ich glaube, du hast auf jeden Fall eine bessere Erfahrung als ich. Dann, und das ist jetzt geraten, du hast alle Kontinente betreten, außer die Antarktis.
Kommt drauf an. Also wenn man...
Wie man Antarktis definiert.
Nee, wie man, also in Südamerika war ich noch nicht. Aber ach wenn so. Man Amerika als eins zählt...
Also die Americas hast du schon betreten.
Ja.
Okay. Also sehr viel bereist, ja, hier, sehr gut. Und du hältst dich fit mit Bouldern und ausgedehnten Spaziergängen zum Pokémon-Jagen.
Ja. Wo sind die? Also ich habe jetzt ein bisschen auf die ganz, ganz falschen Sachen gewartet, aber das hast du ja eh.
Nee, so weit habe ich gar nicht ausgeholt.
Wenn du schon fast auf allen Kontinenten warst, warst du schon an jedem Ozean? Außer dem arktischen Ozean vielleicht.
Innen drin? Baden?
Vielleicht, oder was? Vielleicht so dran. Also gesehen.
Ja, also ich weiß immer nie genau, wie man Ozeane abgrenzt. Also, weil das ist ja eigentlich so eins.
Stimmt, das ist ja alles.
Also ich alle, hatte, was, alle ja, Geo- hatte ja Geografie-Leistungskurs und ich weiß, dass man das verschiedene sind. der Atlantik zwischen Amerika und Europa.
War ich. Okay.
Pazifik zwischen Amerika und Japan. Und dann gibt's
Japan als Vertreter für ganz Asien.
Da gibt es den Indischen Ozean, da unten bei Indien. Und da gibt es den arktischen Ozean irgendwo bei der...
Ja, okay.
Und das waren wie viele?
4.
Von 7, ne?
Und dann existieren noch 3 weitere.
Also ist Ozean gleich Weltmeer? Also Weltmeer, ist das das gleiche wie Ozean? Ist das ein Synonym?
Ich glaube, vielleicht. Was gibt es denn noch für Ozeane? Indischer Ozean hatten wir.
Oh, du reitest uns hier gleich am Anfang schon rein.
Ja, aber ich stelle die richtigen Fragen hier.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Mittelmeer ist kein Ozean. Nee,
ich habe als Kind auch immer Nord- und Ostsee noch so dazu gezählt.
Ja, gut, sind wir schon mal bei 6, dann noch das Mittelmeer, sind wir bei 7.
Das Eismeer und die Barentssee.
Ja.
Ja, keine Ahnung, wir lösen das vielleicht in der nächsten Folge auf.
Oder auch nicht, so wie wir generell gerne mal Rätsel aufgeben, die vielleicht manchmal im Subreddit gelöst werden, aber eigentlich nie, ne? Ich wollte eben noch reingucken. Weißt du, hat irgendwas geschrieben?
Ich glaube nicht, dass jemand irgendwas geschrieben hat.
Hat jemand rausgefunden, wie die Drücker an der Ampel funktionieren? Nein.
Also ich habe in letzter Zeit versucht, viel zu drücken, aber bin auch nicht daraus schlau geworden.
Ich habe erst letztens gelernt, dass man die gar nicht schlagen muss, sondern die ganz sanft streicheln muss. Ja. Das hat mir Max beigebracht.
Weiß Max denn, wie die funktionieren? Weil das war ja unsere Überlegung letzte Woche, wie die funktionieren. Weil genau, man muss halt nicht drauf. Ich dachte, sie funktionieren durch Druck und deswegen habe ich mir doll drauf gedrückt. Mhm. Aber ich habe jetzt mittlerweile dann ausprobiert in den letzten Tagen. Man kann sie ja wirklich nur streicheln. Also scheint es wirklich durch das Auflegen der Haut zu passieren. Ja. Ja, also muss es wohl mit. Naja, was ich aber bei der Recherche gefunden habe, ist, dass die große Frage, ob die überhaupt was tun. Was ist eure Einschätzung dazu? Also lösen die was aus. Also wenn du, beeinflusst du die Ampelschaltung dadurch, dass du da drauf drückst?
Ich denke, es kommt auf die Ampel an sich an. Weil zum Beispiel, ich fahre jetzt, bin jetzt, seitdem wir das neue Büro haben, jeden Tag mit dem Fahrrad gefahren, immer die gleiche Strecke und ich weiß ganz genau, wie die Ampelschaltungen da sind und dass ich, wenn ich über die eine komme, auf jeden Fall die andere nicht schaffe, weil die dann immer rot ist und das immer gleich geschaltet ist. Aber ich denke, so auf dem Dorf gibt es ja auch so Ampelschaltungen, wo die für die Autos so Dinger haben, um zu erkennen, ob da ein Auto überhaupt steht. Und da werden auch die Schalter für die Fußgänger was tun, denke ich.
Also es gibt auf jeden Fall so diese Pipi-Straßen, wo die Ampel aus ist, wenn kein Fußgänger da ist und keiner drückt.
Ja.
So auf Schulwegen und sowas.
Ja, beides richtige Antworten.
Die Frage ist natürlich, warum sind die da, wenn sie nichts machen?
Ich habe gelernt, aber das war nur ein Zeitungsartikel, wie das in einer bestimmten Stadt war, dass die tagesabhängig aktiv sind oder nicht. Also dass tagsüber und im Berufsverkehr die Ampeln in der Regel definiert getaktet sind, um den Verkehrsfluss zu ermöglichen und dass das dann nicht beeinflusst. Trotzdem leuchtet das, um die Leute nicht zu beunruhigen wahrscheinlich.
Oh mein Gott,
der
leuchtet nicht.
Also man hat ja auch das Gefühl, was zu bewirken, wenn man auf einen Knopf drücken kann. Ne? Also ist ja auch ein psychologisches Ding. Aber dass dann abends, wenn der Verkehr ruhiger wird, dass dann die wirklich eine Auswirkung haben. Und ja, gut, wahrscheinlich wird es bei kleineren Straßen so sein, dass die dauernd Auswirkungen haben oder auch wo die Ampeln aus sind. Ja.
Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, ihr habt ja gemeint, da gibt es diesen Cheat-Button, ne?
Den da drunter, ja.
Genau, also als die Drückeampel nach Fürstenfeldbruck kam, haben sie einerseits diese Blindenmodule angebracht. Also die bei uns waren die blau.
Ja.
In Hamburg sind die, glaube ich, einfach mit diesen blinden Dingsbums-Zeichen.
Mhm.
Und dann gab es diese kombinierten, die gelben, und mit diesem Cheat-Knopf. Und wenn man den Cheat-Knopf gedrückt hat, hat die gepiept, wenn die Ampel grün wurde. Und sonst nicht. Also das war irgendwie.
Vielleicht ist das für Blinde.
Ja, das habe ich auch bei der Recherche gelernt.
Der vibriert auch manchmal.
Genau. Also macht auch einen Sound. Unterschied. Schon. Oder ist das einfach wie, wenn man das berührt?
Achso, den Knopf da drunter? Ne, das weiß ich jetzt nicht.
Also ich weiß weder, ob der überhaupt was macht, wenn man ihn drückt, noch
ob er was Unterschiedliches macht.
Ob er was Unterschiedliches macht.
Aber Stichwort Blinde oder sie eingeschränkte Personen, Personen mit eingeschränktem visuellen Wahrnehmungsvermögen, ich weiß nicht. Oft haben die auch so eine Breie. Also die haben da so eine Markierung drauf, die zum Beispiel anscheinend kodiert, was für ein Hindernis die Ampel
Straße
umfasst. Genau, und da habe ich mich gefragt, was gibt es denn für unterschiedliche Orte als Ampel? Also als Straße.
Interessant zu wissen, wie breit die Straße ist, oder ob da noch eine Mittelinsel kommt, bevor die andere Straßenseite kommt.
Oder die Höhe des Bordsteins in Kilometern.
Ja, zum Beispiel.
Ja, aber dann verpasst er doch jede Grünphase, wenn der erstmal so eine halbe Stunde lesen muss, wie breit die Straße ist.
Ja, das ist so eine kleine Kurzgeschichte für die Wartezeit drauf. Kommen wir zu Themen, über die Philipp mehr erzählen kann als wir. Wie war das Helge Schneider-Konzert?
Das war echt grandios. Also ich habe ihn jetzt bisher dreimal gesehen. Und das war mit Abstand das beste Konzert. Am Freitag war das schon. Letzte Woche Freitag. Er war sehr gut drauf. Und wer Helge Schneider Konzerte kennt, weiß, dass das immer so eine Einstellungssache ist bei Helge Schneider, wie viel Bock er hat. Und das war sehr gut. Negativ waren natürlich mal wieder die Raucher und alle Leute, die während des Konzertes das Konzertgelände verlassen, um sich zu rehydrieren oder aufs Klo zu gehen. Also ich verstehe es aber nicht, warum viele der Menschen nicht einfach mal 2 Stunden gerade stehen können und sich das Konzert anhören können, ohne im Rahmen des Konzerts irgendwie 6-mal Bier zu holen.
Ich kann das nachvollziehen.
Und sich dann immer wieder durchdrängeln und dann mit 4 Bier in der Hand sich versuchen, an dir vorbeizudrängen, weil sie meinen, sie müssten wieder nach vorne kommen. Irgendwie, weil sie ein Anrecht darauf haben, weil da vorne ja ihre Freunde auf sie warten. Also ich finde, wenn ich hier König von Deutschland wäre, würden die Konzerte ganz anders verlaufen in Deutschland.
Ich behaupte, du bist einfach kein Konzertmensch. Also schon, aber du bräuchtest eigentlich ein Konzert für dich alleine.
Das stimmt. Ich habe auch nach
so eine Loge
Konzert darüber nachgedacht, dass es cool wäre, wenn es auf jedem Konzert einfach für den 3-fachen Ticketpreis meinetwegen
eine Loge geben
würde. Eine Loge geben mit Sitzplatz, wo niemand ist, außer andere reiche Bonzen, die einfach nur da sitzen wollen und das Konzert. Es ist ja, das kann ich alles noch akzeptieren mit Leuten, die hin und her gehen und meinetwegen sich ein Bier holen und meinetwegen auch rauchen sogar. Aber dann, wenn da Leute dastehen und während Helge Schneider da voll irgendwie am Klavier abgeht und so eine Jazz-Einlage spielt, einfach dastehen und sich unterhalten, weil gerade nicht ihr Helge Schneider auf der Bühne steht, der irgendwelche Witze reißt, sondern der Helge Schneider eigentlich ist, nämlich der wunderbare Jazzmusikant. Dann stehen die da und, ja, hier am Wochenende übrigens, ne, da habe ich irgendwas gemacht.
Weil ja, okay. Das wiederum kann ich nachvollziehen. Weil die
Musik da sind, sondern für den
das kann ich nachvollziehen, dass man sich zwischendrin mal ein Bier holen gehen möchte und dann wieder trotzdem zu seinen Freunden zurückgeht, das wiederum kann ich auch nachvollziehen. Ja, das sind aber verschiedene Problematiken, oder?
So lange dauert auch so ein Konzert auch nicht. Dass man da unbedingt in der einen Stunde, auf die man 3 Stunden gewartet hat, dann unbedingt sofort Bier braucht.
Also man kann ja zum Beispiel sich ein Getränk holen und sich dann hinstellen und dann das Konzert anhören. Und dann gibt es ja bei vielen, also bei Helge Schneider zum Beispiel, gibt es auf jeden Fall eine Pause in der Mitte. Da kann man ja dann wieder nach hinten gehen und sich ein Bier holen und sich wieder hinstellen. Und ich habe, das beziehe ich natürlich nicht auf alle Leute, aber manche Leute sind innerhalb der Pause 3-mal an mir vorbeigelaufen. Also innerhalb zwischen den Pausen.
Ach so, okay.
Und ja. Das einmal kann man meinetwegen auch rausgehen, aber ja, das ist.
Aber König von Deutschland sagt maximal einmal pro Hälfte des
König von Deutschland sagt, man holt sich vorher das Getränk, stellt sich dann hin und
hält
dann
die Klappe.
Bleibt an diesem Platz bis zum Ende.
Okay. Nina, was war denn deine letzte Konzerterfahrung? Was hast du denn gehört, gesehen?
Ich war bei den Chors in Hamburg.
Oh, ach, das, ja.
Ja, genau, das
war. Warst du die jüngste Person im Publikum?
Warst du in der O2-Arena?
Es waren so ein paar, die so alt waren wie ich. Und ein paar auch, die ihre Kinder dabei hatten. Also das hat dann auch das ein bisschen runtergezogen. Was hast du
gesagt? O2-Arena oder?
Barclaycard heißt die jetzt.
Ja, genau. Das hat ja, die Arena ist auch relativ schrecklich und man muss ewig stehen und so, aber das hat ja den Vorteil, dass es da Sitzplätze gibt. Ja. Und da drängeln sich selten Leute vorbei, die ein Bier holen wollen.
Ja, es gab nur Sitzplätze. Das war mein erstes Sitzplatzkonzert und ich war total entsetzt.
Würde da getanzt werden, also, wenn das im Stehen gewesen wäre? Was denkst du?
Also ich bin aufgestanden, zumindest dann halt zur zweiten Hälfte oder so. Und mit mir so noch die 2, die neben mir saßen und 2 vor uns. Und sonst saßen die.
Und alle anderen 7 Zuschauer sind sitzen geblieben. Genau.
Also es war tatsächlich relativ leer, unten halt auf dem Parkett.
Alle saßen in der Loge.
Einigermaßen und alle saßen. Und das habe ich nicht verstanden, weil die machen ja so, gerade wenn sie ihren irischen Kram da loslegen, ist es eigentlich schon wenigstens zum Klatschen. Aber wie man da halt, ich glaube 70, 80 Euro hat das gekostet, wie man das sich kaufen kann und dann so teilnahmslos drin sitzen, verstehe ich nicht.
Das wiederum könnte Philipp verstehen.
Ah, nein, nee, auch nicht hundertprozentig. Also ich gehe auch schon noch auf Stehkonzerte, aber ich freue mich auch über jedes Sitzkonzert, was so kommt. Also ja, ich würde mich mittlerweile auch bei den Ärzten hinsetzen vielleicht. An diesem Spießigkeitslevel bin ich schon angekommen, okay, in meine Loge für den 3-fachen Ticketpreis.
Seid ihr die Tänzer auf Konzerten?
Auf keinen Fall, ich will die Musik hören.
Ja, denke ich auch. Aber ich wollte noch sagen, dass es super angenehm war, dass man einfach nur so 10 Minuten, bevor es anfängt, kommen konnte und seinen Sitzplatz hatte.
Ja,
und
das ist der Vorteil am Sitzplatz, genau.
Ach so, weil nummeriert?
Genau.
Ah, okay.
Richtig dekadent.
Man könnte auch Stehplätze einfach mal labeln. Und
das Problem an diesen komischen Hallen ist aber halt auch immer, dass die Sitzplätze so super unbequem sind. Ja. Ich war, glaube ich, mal für ein Pur-Konzert in der Arena auf Schalke.
Die haben am Wochenende auch im Stadtpark gespielt.
Ja, da, nach Helge Schneider direkt. Da wäre ich auch fast gerne hingegangen. Aber ich hatte gerade so keinen Bock mehr auf Open Air und Konzerte. Und ich hatte kein Ticket. Ja, aber da saß ich und Pur hat halt echt lang gespielt. Bestimmt 3 Stunden. Und 3 Stunden auf so einem Plastik-Runterklapp-Ding ist auch nicht schön. Also ich will dann doch vielleicht beim nächsten Mal meine VIP-Lounge. Ja, ja.
So, ich nehme jetzt aber trotzdem halt einfach
nur
mal...
noch ein Konzert pro Jahr. Du warst ja auch noch auf einem Konzert am Wochenende.
Genau, ich wollte endlich die Überleitung selber machen. Weil
du hast so ein glitzerndes Band an deinem Arm.
Ist ja, das war
ein
schönes
Wochenende.
Das Dockville ist nämlich 10 Jahre alt geworden dieses Jahr. Und ich war dort und es war wunderschön. Trotz angekündigtem Regen regnete es nur ganz kurz und dann nicht mehr. Und ich spiele, glaube ich, schon wieder an meinem Mikrofon und ich kriege hinterher Ärger von dir.
Ach, das macht nichts.
Und es war gut. Und irgendwer, ich weiß nicht mehr, wer, aber irgendein Act, der dann an dem wahrscheinlich Freitagabend spielte, machte auch eine Referenz zu dem Pur-Konzert und sagt, es freut mich, dass ihr alle hier seid, wo doch heute Pur im Stadtpark spielt.
Also am Freitag deswegen war ich Schneider, das. Aber...
Dann war das Samstag?
Ich glaube, Pur war am Sonntag.
Am Sonntag, ja. Dann weiß ich auch nicht mehr,
vielleicht wusste der auch nicht so richtig Bescheid, ne? Ist auch egal. Mach mal.
Doch, das kann sein, dass es am Sonntag war. Bei der Tante Renate oder sowas. Ich kann, aber es ist auch mir ausgedacht. Philipp, kann es sein, dass du gar nicht im Airplane-Mode bist, weil du hier wilde Notifications bekommst?
Wo denn? Die Notification kam noch da. Außerdem war es eine Kalender-Notification, die geht auch ohne Internet.
Wow. Okay, ich lerne hier mal was Neues. Ja, ich will gar nicht viel erzählen, nur vier Dinge. ich habe nämlich auf dem Dockville, da fahre ich ja immer hin und ich kenne vorher meistens so 3 Bands und die gucke ich mir dann auch oft an. Diesmal zum Beispiel Foals, die echt super waren und viel rockiger, als ich vorher wusste. Ich dachte, die seien so eine ein bisschen schnellere Indie-Rock-Band, aber die sind richtig abgegangen. Hat super viel Spaß gemacht. Und dann bin ich auch immer da, um neue Entdeckungen zu machen. Und meine 2 Neuentdeckungen des Jahres ist einmal Faber. Das ist quasi An Mai Kantereit aus der Schweiz.
Den kenne ich, den habe ich auf Spotify schon mal gehört und fand den auch ganz gut. Der hat doch so ein Hamburg-Lied, kann das sein?
Nee.
Dann mach erzähl weiter.
Denkst du an Enno Bunger?
Nee.
Hat ein Hamburg-Lied. Der war auch live überraschend gut.
Faber wie die Bleistifte.
Ja.
Faber Castell.
Erzähl
weiter, ich gucke.
Ja, so. Ja. Und ich glaube, die anderen hießen Lopère, also so französisch, aber auch ein deutscher Typ und auch richtig, richtig gut.
Alles Gute heißt der Song, den ich von Faber gespeichert habe.
Ja.
Ja, der ist sehr gut, glaube ich.
Aber das ist kein Hamburg-Song, oder?
Nee, Hamburg ist ein anderes Lied, was ich mir auch gespeichert habe, aber zu der gleichen Zeit und das für...
Bestimmt von Enno Bunger, der hat einen Song, der Hamburg heißt.
Kann sein.
Ist auch, okay. Und dann habe ich noch, hatte schon wieder vergessen, dass ich das gehört habe, 2007 und es ist mir jetzt wieder eingefallen, der Tante Renate, nämlich dieser tatsächlich schon etwas härtere Elektro-Typ, fand ich, also auch aus Hamburg, richtig gut, richtig gut. Da konnte ich zu tanzen, kein Sitzkonzert.
Sehr gut, das freut mich. Hast du auch Meute gesehen?
Ja, oh, ja, oh.
Gut? Ja. Ich habe gestern auf dem NDR, wie man das als spießiger Mensch so macht, der abends die NDR-Nachrichten guckt, habe ich einen Bericht über Meute gesehen vom Dockville.
Wow.
Und das klang ganz gut.
Richtig, aber richtig gut.
Spotify, glaube
ich. Nee, sie haben, glaube ich, 3 oder 4 Songs auf Spotify. Und auf Spotify hatte ich gedacht, dass das so ein bisschen, die machen so ein bisschen Blasmusik, auch so Elektro-Beats. So hat sich das für mich angehört. Und dann...
So wurde das gestern auch bei NDR gezeigt oder angekündigt.
Ja, aber das stimmt gar nicht, weil die sind eine Marschkapelle, also die haben die klassischen Instrumente von so einer Kapelle und spielen aber Beats wie so ein Elektrosong. Aber die machen das alles halt mit den klassischen Instrumenten und die machen richtig, richtig Stimmung auf der Bühne. Das sind so, weiß nicht, so 10 Leute oder so und total geil, richtig gut.
Ich sah das gestern auch, fand es auch ganz gut, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass das denen super viel Spaß macht, diese Beats zu spielen, weil das sehr anstrengend aussah.
Die hatten richtig viel Spaß auf der Bühne.
So technisch, weil wenn man sonst so Trompeter sieht, spielen die ja eher so lange Töne meistens und diese uns sah auf jeden Fall sehr anstrengend zu spielen aus, aber vielleicht macht es den Spaß.
Also wenn ich das richtig interpretiert habe, dann hatten die richtig viel Spaß auf der Bühne. Das hat die auch so, das macht einem dann ja selber auch Spaß, wenn man sieht, dass die Leute auf der Bühne Spaß haben, finde ich.
Das stimmt.
Und das war bei denen auf jeden Fall der Fall. Ja, das war mein Docville-Bericht. Sehr gut, nächstes Jahr wieder, wie immer.
Ich denke mir, jedes Jahr, wenn ich das dann auf Snapchat sehe oder auf den Medienkanälen, die letztes Jahr und die Jahre davor.
Was war letztes Jahr so in?
Da denke ich mir jedes Mal, cool. Und dann, wenn es dann die Karten gibt, kenne ich keinen vom Line-Up und will dann kein Geld ausgeben.
Ja, genauso geht es mir auch. Dieses Jahr auf Snapchat, Axel hat ja super viel gesnappt, fand ich auch, könnte man vielleicht mal hingehen, ist ja auch nicht so weit weg, ne? Aber was kostet das Ticket für 3 Tage?
Ja, ganz am Ende halt 120 oder so, aber halt ganz am Anfang 60 oder sowas.
Na gut, vielleicht beim nächstes Jahr um diese Zeit kann ich in Ursi vielleicht vom Docville erzählen, vielleicht aber höchstwahrscheinlich nicht.
Ja, also ich werde auch wieder das einfach jetzt mal kaufen, sobald es rein, also sobald es zu haben ist.
Sag mir da mal Bescheid.
Weil das ja auch sehr begehrt ist am Ende. Das heißt, man wird das immer wieder
auf den Namen geeicht oder so.
Wie bitte?
Sie den nicht auf den Namen
Nee.
Also man kann sie einfach wieder verkaufen und richtig auf dem Schwarzmarkt dick Asche machen.
Könnte man, ja. Aber ja. Also ich kenne viele, die so in noch 3 Tage vorher an ein Ticket gekommen sind. Zu auch tatsächlich fairen Preisen.
Na gut.
Ja, so, wir haben über unseren Alltag geredet. Wir haben Nina vorgestellt. Jetzt kommen wir zum Spannenden. Heute ist nämlich die große Flugzeugfolge.
Die große Flugzeugfolge. Lange haben wir drauf gewartet. Und ich hatte eigentlich eine ganz andere Überleitung. Die ist jetzt in meinem Kopf kaputt.
Kannst du sie noch machen? Mach sie mal.
Wir haben Nina ja nicht ohne Grund eingeladen, denn sie ist...
denn wir mögen sie eigentlich gar nicht.
Ja,
hervorragend überleitet.
Danke, dass du sie kaputt gemacht hast.
Okay, mach nochmal.
Wir haben sie nicht ohne Grund eingeladen, denn sie ist ja auch in unserem Freundeskreis die große Flugzeugexpertin und irgendwie sowas hatte ich mir ausgedacht. Mhm, das war gar nicht negativ.
Okay, wir
nehmen deine.
Nein. Wir haben jetzt 3 zur Auswahl. Du kannst es zusammenschneiden oder einfach alles drin lassen. Nina, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich habe gerade überlegt, ob das nicht, wenn du... Nicht, dass ich hier die Erwartungen nicht erfüllen kann.
Ach so. Das kann natürlich passieren. nee, pass auf, wir fangen locker an. Ich habe mir Fragen ausgedacht. Oh Gott, wo sind die denn? Also natürlich die langweiligsten Fragen überhaupt. Mhm. Was ist dein liebstes Flugzeug, mit dem du schon geflogen bist?
Also, das weiß ich immer nicht ganz genau. Ich mag super gerne...
Schreibe ich auf, weiß sie nicht.
Ich mag super gerne den A340-600. Mhm. Das ist, die Lufthansa hat da ganz viele, die von München Langstrecke fliegen. Und das hat 4 Triebwerke und ist so ein bisschen verlängert. Und ich finde einfach, dass das schön aussieht. Und es hat die Klos im Frachtraum. Und das erste Mal, als ich damit
da ist immer so schön gehen. Da ist immer so schön kalt.
Nee, das ist einfach, du musst nicht die ganze Zeit warten, bis das Klomännchen grün ist und dann gehen, sondern du gehst einfach wie auf so eine öffentliche Toilette. Gehst du da runter aufs Klo?
Weil da so viele sind.
Genau, da sind dann so 6, 8 Toiletten und das fühlt sich gut
an. Da sitzt so eine leicht dickliche Person davor und will mal ein 50-Cent-Stück auf dem Teller haben.
Vielleicht kann man die auf Festivals einfach so hinstellen, statt Dixie-Klos.
Einfach so ein Flugzeug. Ja.
Ja, aber die werden nicht mehr gebaut, leider. Das mit den 4 Triebwerken, das ist... Man will ja immer auf Treibstoffeffizienz gehen und 4 nimmt man nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Also bei den ganz Großen.
Okay.
Und A380 ist natürlich auch ziemlich.
Also bist du Team Airbus, kann man das so sagen?
Ja, ich bin Team Airbus.
Aber ich meine, als Hamburger und Deutscher muss man, das klingt...
und großer Toulouse-Fan.
Muss man ja, kriegt man viel mehr von Airbus mit als von Boeing. So. Mhm.
Ja.
Also der Dreamliner von Boeing ist auch ziemlich, ziemlich toll. Also mit dem bin ich nach Japan geflogen. Die haben ja so vergrößerte Fenster, die sich von alleine verdunkeln. Und so ganz coole Beleuchtung und sowas. Und... War auch ein bisschen leiser, glaube ich. Das fand ich auch ziemlich toll. Aber so der generelle Approach ist, glaube ich, bin ich eher Airbus.
Okay, cool.
Ich glaube auch bei mir sind 90% meiner Flüge mit Airbus, oder?
Ja, bei mir auch, weil die Budgetflüge immer A320 sind ja, eigentlich.
Aber ansonsten bin ich nur einmal 747 nach Japan und dann einmal zurück von Köln nach Hamburg mit so einer kleinen, mit so einem Learjet.
Wow.
Nee, keine Ahnung. Embraer, irgendwas.
Mit Neuseeland mal mit so einer Propellermaschine geflogen. Das war wie so ein Schulbus. So und ziemlich gruselig, weil es richtig stürmisch war an dem Tag. Naja.
Das würde ich gerne mal ausprobieren, so eine kleine Propellermaschine.
Du bist doch auch von Amsterdam. Ja. Mit so einer Fokker 50 geflogen.
Oh, stimmt. Nina, das wissen viele hier nicht, aber Nina ist ja wahrscheinlich die treueste Userin der Flight Radar 24. Wie heißt der? Die App?
Ja, doch, Flight Radar 24.
Klar, ja. Und immer wenn im Freundeskreis wer eine Reise tut, ist Nina quasi live dabei auf ihrem 5-Zoll-Display. Nee. Ja, richtig. Stimmt, ja, da bin ich auch mit so einer geflogen.
Ich hatte mir das nämlich gemerkt mit der Fokker 50 und dann bin ich selber mit so einer geflogen und fand es ganz furchtbar.
Ja, es war auch nicht so geil.
Super fertig und alt.
Ich hatte auch von KLM eigentlich ein bisschen mehr, also wenig heruntergekommen. Also ich hatte erwartet, dass es weniger heruntergekommen ist, als es tatsächlich war. Das war wirklich wie so eine, wie wenn man nochmal, wenn man Intercity fährt und manchmal, ganz selten, erwischt man so einen ganz alten, wo noch so die Bezüge aus den 70ern drin sind und alles ist so ein bisschen ranzig. Ja, genau, die von HKX quasi. Und so war das Flugzeug auch. Und auch die Bezüge waren alle so leicht vergilbt. Es hatte auch so eine gewisse Romantik, aber es war halt nicht so, oh, KLM, The Royal, keine Ahnung, was deren Slogan ist, aber die haben ja auch die Krone und so, ne? Ja.
Aber in diesem kleinen Flugzeug, was ich da hatte von Köln nach Hamburg, war dafür überraschend viel Beinfreiheit. Irgendwie habe ich da so einen Platz ganz hinten bekommen oder so und da konnte ich meine Beine richtig ausstrecken. Das war
Was war das? Cool. Weißt du das noch?
CJ900 oder so.
Ja. Auch mal irgendwann. Weiß ich nicht mehr genau, wie viel Platz meine Beine hatten. Aber ich wollte noch sagen, Ryanair hat aber nur 737. Also die sind Boeing. Eine der wenigen Boeing-Leute in Hamburg.
Ryanair hat ja übrigens noch nie einen Absturz mit Todesfolge. Das habe ich heute gelesen.
Ja.
Also ich weiß nicht, der Artikel war von 2012, aber ich glaube, das stimmt immer noch.
Aber
das stimmt
immer noch. Germanwings wahrscheinlich auch nicht, außer der eine.
Halt. Ja, aber das reicht ja.
Ja, aber keine Germanwings, nichts dafür. Also bei mir ist Germanwings noch ganz oben. Also gibt es ja nicht mehr.
Was es ja auch nicht mehr gibt, sind vielleicht Flugzeuge, mit denen du gerne mal geflogen wärst. Was würdest du geben, in der Concorde einmal fliegen zu dürfen?
Ich weiß es nicht. Also es wär schon geil gewesen. Auf jeden Fall. Ich war mal aber in Zinsheim in diesem Technikmuseum. Die haben ja so eine alte Concorde und da war ich drin und ich glaube, da waren Originalsitze drin und sowas. Und
klein? Eng?
Ja, also die haben halt zwei auf jeder Seite, weil der Rumpf ja schmäler ist. Und im Prinzip ist ja eigentlich alles Business Class. Und du wirst ja auf dem ganzen Flug die ganze Zeit gefüttert. Also die haben ja irgendwie so viele Gänge.
Das läuft so nur Sushi-Rondell immer auseinander.
Genau.
Das war perfekt.
Dafür fand ich es auch gar nicht so schön und komfortabel. Also es fühlte sich eher ein bisschen stickig und alt an.
Aber es ist ja auch Technik von 1980 oder so.
Ja.
Und wahrscheinlich unbezahlbar teuer. Auch so.
Ja. Ich habe ja jetzt bei meiner kleinen Recherche für heute, ich war ja überrascht, also doch sich nochmal klar zu machen, einmal wie jung Luftfahrt ja tatsächlich ist, ne? Und dann auch, wie krass aber auch der Fortschritt war, dass es, also diese, ich meine, in den 60ern sind die Leute schon genauso schnell gereist wie heute. Also da ist ja, dann gab es die Concorde und dann gab es noch ein anderes Überschallflugzeug. Na, kleine Quizfrage. Welches war das? Oh, bin ich gut vorbereitet heute.
Concorde 2.
Nein, aber fast.
Concorde 1,5.
Concorde 3.
Nein, die Concordski. Also so wird sie.
Der russische Nachbau.
Ja, tatsächlich. Also beziehungsweise die sind ungefähr gleichzeitig wohl auf den Markt gekommen. Wo ist sie denn? Die Tupolev.
Ach,
TU 144, genau. Ich finde es jetzt gerade nicht, ist egal. Und die war ja anscheinend, haben die damals durch Spionage halt diese Concorde-Pläne bekommen. Aber das wussten die Concorde-Bauer auch und haben extra bewusst falsche Pläne in Umlauf gebracht, die so insgesamt halt schon flogen, aber die hatten halt so ziemlich große Mängel an bestimmten Stellen. Und das hat wohl auch ein bisschen die Leute zurückgeworfen, da in der Sowjetunion. Ja, aber das wusste ich nicht, dass es ein zweites Überschallflugzeug gab damals, was aber noch viel seltener geflogen ist. Ich glaube, das hat nur 144, nee, das wäre jetzt Zufall, wenn das genauso viel wäre. Aber es hat halt irgendwas zwischen 100 und 200 Personenflüge nur absolviert, bevor das dann in Ruhestand gegangen ist. Aber Fun Fact, die NASA hat danach eins davon gekauft, weil die dann relativ günstig so Experimente bei Überschallgeschwindigkeit machen konnten.
Ach so.
Und dann ist die noch, obwohl...
Hat die NASA den Russen so ein Flugzeug abgekauft?
Mhm. Es ist irgendwie über so einen privaten Typen gegangen, der irgendwie, es gab nicht so viele von den Flugzeugen, also keine Ahnung, irgendwas zwischen 20 und 30 oder so. Und deswegen flog die noch 20 Jahre, nachdem die eigentlich eingestellt wurde. Die Concorde hat 90.000 Flüge absolviert im Gegensatz dazu, aber wurde ja auch eingestellt dann.
Aber die ist ja, ich glaube, wenn die Transatlantik fliegt, ist die ja früher da, als sie losgeflogen ist, ne?
Also sie auf dem Papier, ja.
Die Zeitzone. Das ist eigentlich schon ziemlich cool, ne?
Das ist verrückt. Da, wenn man immer im Kreis fliegt, um die Erde.
Ja, werden wir das nochmal erleben in unserer Lebenszeit Überschall über den Atlantik fliegen?
Also es gab ja jetzt wieder.
Zu Ryanair-Preisen.
Nee. Ja, kommt da was? Weißt du was? Ich weiß
ja, nicht. Also sie überlegen so, die Concorde zurückzubringen, nur in neuer. Aber ich glaube, realistisch ist, also es geht ja alles in die Richtung möglichst treibstoffeffizient und so. Und das ist halt die super Kerosinschleuder.
Mhm. Und das ist halt schnell genug wahrscheinlich, das, was es aktuell
ja,
gibt.
Ja, also...
Es ist wahrscheinlich nicht mal vom Feeling irgendwie cooler, so schnell zu fliegen, weil als Passagier merkst du es wahrscheinlich nicht wirklich.
Es ist tatsächlich sogar lauter, also sehr viel lauter natürlich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und ich glaube, in der Concorde ging es noch einigermaßen, aber in dieser Tupolev da war das so laut, dass du konntest dich halt nicht unterhalten an Bord. Also du konntest halt mit deinem Nebenmann unterhalten, wenn du den angeschrien hast. Aber die Person dann daneben nicht mehr, also zwei Sitze weiter. Und das haben die dann halt gelöst, indem an Bord halt auf Zetteln kommuniziert wurde, tatsächlich. Also, ich weiß nicht, stand im Wikipedia-Eintrag.
Ja. Du bist so ein Fun-Fact-Schleuder.
Das lag halt daran einmal natürlich, weil das unglaublich schnell war und dann auch Vibration und so. Aber das größte Problem war die Kühlung, weil sich halt durch diese schnelle Geschwindigkeit die Außenhülle halt aufhitzt. Und das musste laufend gekühlt werden. Und das Kühlsystem war halt ultra laut. Und in der Concorde haben die das irgendwie besser gelöst. Wahrscheinlich haben die genau da diese Mängel eingebaut, die dann in diesen gefakten Plänen, die dann in der Sowjetunion irgendwie tatsächlich in Serie gegangen sind. Ja.
Wo fliegt man denn in der Sowjetunion eigentlich rum? Von Moskau nach
Novosibirsk? Ich weiß es nicht.
Naja, von Moskau ganz in den Osten ist ja auf jeden Fall, ich weiß nicht, was da so ist.
Ich weiß aber auch nicht, ob es da was zu holen gibt.
Ist ja, aber groß genug war es, ja.
Russland ist ja auf jeden Fall bestimmt so breit wie der Atlantik, oder?
Ich meine, die gesamte Sowjetunion war ja schon echt riesig groß. Und man kann ja auch von da ins Ausland fliegen.
Ja, schön mit der Concorde in Urlaub, ne?
Ja.
Wobei die das ja bei dem Absturz, das waren ja alles Urlauber.
Ja.
Hast du das auch gelesen auf deiner Fun Fact-Ding?
Da habe ich tatsächlich, über die Concorde habe ich tatsächlich nichts gelesen, sondern, noch ganz kurz, sondern halt die Folge von Seconds to Disaster geguckt. Ja, war ein bisschen überdramatisiert alles, aber.
Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, ist die Seconds from Disaster, die das erwähnt, dass die Air France was weggelassen hat bei der Investigation, oder war das?
Nee, die haben das nicht erwähnt, ich habe das doch parallel auf Wikipedia dann gelesen, dass es ja auch immer noch diverse Theorien gibt, die nicht mit dem offiziellen Abschlussbericht übereinstimmen.
Genau.
Ja. Stand da. Also, aber haben die nicht gesagt. Haben die nicht gesagt, wenn ich
mich
erinnere.
Ja, also das ist ja so, die ist ja über so ein Metallteil drüber gefahren.
Genau.
Und dann hat es die Reifen zerfetzt und die Reifen haben den Tank kaputt gemacht und dann ist die in so ein Hotel gestürzt. Und die Air France sagt, ja, das Flugzeug vorher, das das Metallteil verloren hat, ist schuld. Und dann gibt es aber auch die Theorie, dass Feuerwehrmänner angeblich, die da so rumstanden und am Flughafen, weil da ist ja immer so Feuerwehr, haben gemeint, die ist aber irgendwie komisch gefahren. Und dann haben sie herausgefunden, dass erstens, sie war ein bisschen überladen und zweitens wurde bei so einer Maintenance-Geschichte so ein Spacer vergessen zwischen den Reifen. Also den haben sie hinterher in der Werkstatt gefunden. Und
ups, ach, der liegt hier noch.
Genau, und angeblich wäre die Concorde normalerweise gar nicht über dieses Teil drüber gefahren. Aber die hat so ein bisschen rumgeschlenkert wegen diesem fehlenden Spacer und ist deshalb da dann auf dieses Metallteil gekommen.
Ja.
Und
das sind Metallteile auf der Startbahn total ungefährlich.
Ja, das ist sowieso komisch. Aber ja, ich habe noch gelesen, dass auch eine Theorie ist, dass die ungleichmäßig betankt war irgendwie, dass der auf der einen Seite deutlich mehr Treibstoff drin war. Dadurch hatte die von vornherein so eine Instabilität. Und als dann auch noch irgendwie der eine Tank geleckt hat und die dann auch noch dann noch mehr Gewicht verloren hat, hat die halt diese Seitenstabilität verloren. Und dann ist durch diesen austretenden Treibstoff, auf jeder Seite waren ja zwei Turbinen, ist die auf der linken Seite, die eine Turbine hat schon gebrannt und die andere wurde quasi, die hat keinen Luftstrom mehr gekriegt, weil der Treibstoff da durchgeflogen ist. Das heißt, alles dieses zusammen hat dann dazu geführt, dass die halt so seitlich weggekippt ist. Und dann ist die gestallt und ist in das Hotel gefallen. Stalling. Ich habe dich schon mal darauf angeguckt. Es gibt für die Internetgemeinde da draußen, es gibt einen hervorragenden Blogpost von Nina zum Thema Stalling, wo sie das sehr gut erklärt. Ich habe den aber schon so lange nicht mehr gelesen, dass ich ihn schon wieder vergessen habe, wie genau das war.
Liest du den regelmäßig?
Ich habe ihn, glaube ich, anderthalb Mal gelesen.
Das Schlimme ist, ich vergesse das selber immer. Also ich habe da ewig gebraucht, den zu schreiben, weil ich von Physik gar nicht so viel Ahnung habe. Und ich habe, glaube ich, jeden Satz recherchiert. Und deshalb vergesse ich das auch immer.
Aber dafür hast du es ja aufgeschrieben. Aber vielleicht in einem Satz zusammengefasst, Stalling ist der Grund, warum Flugzeuge aus dem Himmel fallen.
Genau, meistens schon. Also das ist ja der Strömungsabriss. Also wenn sie zu langsam sind, wenn sie zu schnell sind, wenn sie sich zu stark neigen, all solche Dinge. Wenn sie zu hoch fliegen auch. Also meistens irgendwie sowas.
Ja, alles, was man dazu lesen kann, gibt's in den Shownotes auf nina-jäger.de/stalling. Auch einem ansonsten sehr zu empfehlenden Blog.
Stimmt, Nina schreibt sehr selten, aber sehr schöne sehr lange Blogposts. Aber die sind dann, lohnen sich dann auch immer. Aber du kannst mal wieder, ne? Du hast auch schon, glaube ich, schon was in der Hinterhand, wenn ich hier richtig informiert bin,
um ein bisschen anzuteasern. Ja, ich habe was angefangen und also ich habe ungefähr 10 Drafts, die ich angefangen habe und immer das Ende dann nicht schön fand.
Und da kann man ja immer dann sagen, dass das nur Teil 1 ist und dann veröffentlicht man Teil 2 nie. Philipp macht ja auch immer Teil 1 von diversen Serien, aber du machst dann auch meistens einen Teil 2
irgendwann.
Manchmal
einen Teil 2, ja, aber dann hört es auch meistens auf.
Ja.
Hier ist es ziemlich dunkel, kannst du deine nächste Frage noch lesen?
Nee, es wird schwierig. Warum ist es so dunkel? War das immer schon so dunkel?
Nee, es ist jetzt, es wird langsam Winter und deswegen wird es schneller, deswegen wird es schneller dunkel. Und keiner von uns kann aufstehen, um das Licht anzumachen, weil wir alle verkabelt sind.
Ja, ich bin, ich habe ein langes Kabel. Ich nehme mal das Mikrofon, an dem ich nicht spielen soll, mit.
Ja, Achtung, Achtung, aber du hängst da an Ninas Kabel mit dran. Vorsicht. Ah, so, jetzt ist es hell.
Jetzt kann ich wieder lesen, aber
live im Radio
wir können auch
haben wir das Licht angemacht.
Würdest du in der Flugzeugindustrie arbeiten wollen?
Ja, schon.
Und in welchem, was reizt dich? Was würdest du machen wollen? Würdest du in der Werkstatt sitzen und darauf achten
wollen, bitte?
Ja, dass niemand die Spacer vergisst, sowas, so ein Job?
Gar nicht. Am liebsten irgendwas total Cooles, total Wichtiges, was trotzdem keine Verantwortung hat.
Okay.
Also das, was jeder im Leben machen möchte.
Genau, also ich finde
Ticketkontrolle beim Check-in oder sowas. Wenn das niemand macht, dann kommt auch niemand an Bord. Das ist schon mal wichtig. Aber
also dieses ganze Fly-by-Wire-Zeug ist ja schon ganz interessant, aber andererseits will man auch nicht.
Fly-by-Wire?
Ja.
Kannst du das kurz, was ist das? Auch dazu gibt es einen längeren Blogpost auf ninajäger.de.
Also das im Prinzip haben Boeing und Airbus haben zwei verschiedene Approaches. Also Boeing zum Beispiel möchte, dass der Pilot relativ viel selber macht und das Flugzeug ihm viele Daten liefert und der Pilot kann die dann nehmen und damit dann selbstständig irgendwas machen. Airbus möchte immer mehr computergesteuert machen, weil bekannt ist, dass die häufigste Absturzursache ist halt menschliches Versagen. Und die wollen immer mehr automatisieren.
50% übrigens im Schnitt über die letzten 100 Jahre.
Damit endlich die häufigste Absturzursache der Computer wird.
Genau.
Darauf arbeiten wir hin.
Maschinelles Versagen, glaube ich, um die 23%. Ich habe mir extra die Statistik rausgesucht, aber ich habe sie vergessen. Ja.
Ja, also zurzeit korreliert das ja so ein bisschen. Also das sind halt Menschen, die Computer nicht verstehen oft.
Ah.
Also Lufthansa hatte, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, so einen Zwischenfall von Bilbao nach München, wo auch einfach, das war auch ein 320er und der hat einfach irgendwie so Sturzflug eingeleitet. Und dann haben die Piloten halt den Autopilot ausschalten müssen und das Flugzeug manuell fliegen. Und das kriegen viele leider nicht hin. Also das war bei Air Asia zum Beispiel das Problem. Und Air France, diese eine Transatlantik-Ding von Brasilien nach Frankreich, ist auch wegen sowas abgestürzt. Also Computer sind halt auch nicht unfehlbar. Ne?
Ja.
Aber eigentlich müsste der Pilot das auch merken, wenn das Flugzeug anfängt, totalen Quatsch zu machen, was eigentlich nicht sein kann.
Also würdest du vielleicht die Verständlichkeit der Computersignale für den Piloten verbessern wollen? Was ein Zufall, dass du ja gerade deine Masterarbeit im Bereich Mensch-Computer-Interaktion schreibst. Übrigens ein Fact, den ich eben vergessen habe, weil ich ihn hier so undeutlich auf meine Liste geschrieben habe.
Du könntest die Sound-Ausgabe aufnehmen, die im Cockpit spricht, wenn es einen Notfall gibt.
Ich kann das
Stall. Zum Beispiel.
Pan. Das habe ich gestern gelernt.
Ja.
Ich habe so viel gelernt gestern.
Flugzeug mit der Kinect steuern lassen. Das wäre auch schön.
Ja.
Wenn die Piloten irgendwann alle nur noch am Boden sitzen, in so kleinen Kabinen und mit einer Vive die Flugzeuge fernsteuern.
So wie Drohnen, nur dass dann halt Menschen an Bord sind. Aber das Risiko für den Piloten ist minimiert.
Ja, immer ein Toter weniger. Oder zwei.
Wäre ich gern Flight Engineer. Also der dritte Mann im Dreimann-Cockpit, was es jetzt nicht mehr gibt.
Ja, das war zum Beispiel bei der Concorde so.
Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Also der spielt da so ein bisschen an den Titan rum und kümmert sich um das Flugzeug und muss das aber nicht lenken,
wenn
was schief geht. Da kann man sich dann so die Augen zuhalten und sagen, nein, mach du.
Okay. Ja, aber ich glaube, ich sehe dich so ein bisschen in der Richtung tatsächlich die Interfaces und die Signale, also so ein Cockpit-Interface mal zu verbessern für den Menschen.
Ja, wenn du meinst.
Da sehe ich dich so ein bisschen, ja. Ich glaube, da solltest du mal ein paar Initiativbewerbungen zum Beispiel an Airbus schicken. Oder Lufthansa Technik.
Ja,
alles hier in Hamburg.
Ich weiß gar nicht, zu Airbus muss man, glaube ich, auch so 2 Stunden anreisen jedes Mal.
Ach nee, das mit der Fähre?
Fix.
Echt?
Also mit der Fähre halt, ne? Aber die haben ja direkt einen Anleger. Also es ist natürlich schon, ist natürlich sinnvoll, dann da irgendwo an den Landungsbrücken zu wohnen.
Ja.
Und nicht vielleicht in Barmbek. Aber...
Haben die nicht so einen Shuttle mit einer Cessna oder so?
Also die haben einen Shuttle nach Toulouse. Ich weiß
nicht, aber wahrscheinlich
fliegt man immer mit dem Beluga mit.
Ja, genau. Das ist einfach so eine Rasselerei.
Germania macht das so.
Ich bin ja etwas traurig, dass jetzt, wo wir im neuen Büro sind, ich wahrscheinlich sehr selten nur noch Belugas sehen werde. Dafür zeigt unsere eine Terrasse aber direkt, ist quasi parallel zur Einflugschneise des Flughafens. Und immer, wenn ich auf der Toilette sitze, kann ich Flugzeuge sehen, wie sie einfliegen.
Das ist schön.
Ja.
Hätte ich auch gerne. Flo hat mir erzählt, du hast einen Lieblingsflugzeugabsturz.
Ich habe Absturz ist vielleicht das falsche Wort, weil sie gar nicht gestartet sind. Aber der Flugzeugcrash, der für immer in meinem Kopf irgendwie ist, ist der auf Teneriffa, wo, das war irgendwann vor vielen Jahren.
In den 70ern, glaube ich, oder?
Ja, vielleicht so. Da ist eine Maschine von Pan Am und eine von KLM, glaube ich, 2747 oder so, ineinander gefahren, weil es da ein paar Kommunikationsprobleme gab und Nebel und all sowas. Und irgendwie, ich hatte früher als Kind, habe ich mich schon irgendwie für Flugzeuge interessiert und da habe ich natürlich immer viele Bücher bekommen und Kassetten und Kram, in denen Dinge drin stand. Und in einem dieser Bücher war halt dieser Crash sehr genau beschrieben, auch mit Logs vom Voice Recorder und so. Und irgendwie habe ich das sehr, sehr oft gelesen und das ist so der große Crash, der, wenn ich an Flugzeugcrashes denke, der in meinem Kopf ist, obwohl ich da noch gar nicht gelebt habe. Und war wahrscheinlich auch das ja nie wieder so richtig in den Medien war danach. Ich habe da letzte Woche nochmal die Air Crash Folge gesehen.
Die habe ich mir gestern auch angeguckt.
In der aktuellen Season ist. Die haben das irgendwie sehr spät erst.
Echt?
Oder haben die da ein Remake von gemacht?
Vielleicht ist das auch ein Remake, aber also ist jetzt in der 2016er Season. Zumindest bei Watchly. Aber ja, es sah auch relativ neu aus und in HD und so. Das war auf jeden Fall ganz gut. Da habe ich nochmal mein Wissen darüber auffrischen können und alles ziemlich dumm gelaufen, muss ich mal sagen.
Ja.
Ich fand das auch faszinierend, weil ich, als ich mir das gestern angeguckt habe, ich kannte vorhin gar nichts von dem Vorfall, aber das ist ja, also von dieser Statistik, wo, sage ich mal, die Top 5 Absturzursachen sind, ist da quasi alles zusammengekommen. Genau, also ja. Menschliches außer Stalling. Versagen. Stimmt, außer Stalling. Aber Stalling ist ja wahrscheinlich auch nur eine Folge von eines anderen Fehlers, ne? Das ist ja, passiert ja nicht von selbst. Aber auf jeden Fall menschliches Versagen ist ja Top 1 Ursache, war auf jeden Fall dabei. Maschinelles Versagen, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, die einige Funksprüche nicht mitbekommen haben, weil die auf einer Frequenz gesendet haben und man auf dem Rollfeld das deswegen das eine Flugzeug nicht gehört hat, dass das andere den Start initiiert hat und die anderen haben nicht gehört, dass das eine noch auf der Rollbahn war. Terrorismus, warte, das fiel unter Manipulation, war auch eine Kategorie bei dem Grund für Flugzeugabstürze, weil nämlich die ja nur in Teneriffa waren, weil an dem Tag ein Bombenanschlag auf Gran Canaria war. Wetterbedingt, weil der ganze Flughafen unter Nebel war. Und ich würde sagen, einfach mal auch Pech. Das war nicht in der Statistik, aber es kam einfach, das kam alles zusammen. Und wenn eine Sache davon nicht gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Und gleichzeitig ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, der Unfall mit den meisten Todesopfern, weil zwei Maschinen komplett, also in der einen Maschine haben, glaube ich, eine Handvoll Leute überlebt, aber es sind fast alle,
glaube ich, sogar oder so. Oder mehr. Es war eine
aber insgesamt waren es, glaube ich, fast 600 Tote, oder nicht? Ja.
Ja.
So. Ja.
Ich finde das auch richtig schade für Pan Am, weil das bestimmt auch schuld ist, das und Lockerbie. Ich weiß nicht, ob das kurz vorher oder kurz nachher war. Wo
Lockerbie war dieser klassische Terroranschlag, wo die Bombe in der Luft hochgegangen ist, oder?
Und das war halt auch eine 747, also auch groß. Und ich glaube, dass die beiden auch so ein bisschen schuld sind, dass es Pan Am nicht mehr gibt. Und dabei finde ich, das war eigentlich die einzige amerikanische Fluggesellschaft, die so ein bisschen diesen Spirit hatte von weit weg fliegen und so.
Ist es also, so? Das weiß ich nicht.
Ja, ja, also die United und die American und so, die haben alle, glaube ich, ihr Hauptgeschäft in den USA selber.
Mhm.
Ich glaube, dass sie nicht so viel auf andere Kontinente fliegen. Also schon auch, weil sie das bedienen müssen. Aber Pan Am waren, glaube ich, die einzigen, die so richtig mit den großen Jumbos überall hinfliegen wollten. Vielleicht ist das auch Quatsch, keine Ahnung. Mhm. So vom Gefühl her.
Ähnlich schlimm getroffen hat es ja auch Malaysia Airlines in den letzten Jahren. Aber die gibt es noch, oder?
Die gibt es noch, ja, aber es geht ihnen nicht gut.
Also was hatten die? Die hatten MH370, ist das der verschollene Flug? Oder 317,
oder?
Ich glaube 370 ist der verschollene und 17 vielleicht der andere, der abgeschossene, wahrscheinlich abgeschossene.
Ich finde es aber auch schwierig, dass diese ganzen Zwischenfälle ja mit dem Flugnummer sich also kodiert werden, was man sich ja vielleicht merken kann, aber sowas wie der Teneriffa-Incident oder sowas, das kann man sich einfacher merken, weil man eher an diesen Zusammenhang dann denkt, ne?
Ich glaube, das wird aber auch nur gemacht, wenn es mehrere sind, ne? Also.
Aber auch die Filme heißen ja dann alle Flight, bla bla bla.
Ja.
Und dann ist da eine Zahl.
Es gibt ja noch die, also einerseits ist das die Flugnummer, die in dem Titel der Air Crash Investigation Folgen ist, aber sonst ist da auch immer noch so ein kurzer Spruch, den man sich Seconds to Disaster oder nee, das ist das andere
das
Ding.
Das ist diese andere
Ding, ja. Ja, die haben immer sehr komische Sprüche.
Ja, aber es klingt halt wahrscheinlich auch überdramatisch, wenn man das so kurz wie möglich hält und kürzer als die Flugnummer geht's nicht. Mhm. So wie ich heute ein Plakat gesehen habe, das Wunder von Bern ist jetzt, ich kann auch, ob das relaunched ist oder so hier, aber das Plakat, da steht jetzt nur noch, das Wunder. Und ich weiß nicht, ob das ein Remake ist, was die Lizenz nicht bekommen hat oder, ja.
Ja, es sind wirklich hier immer so zwei oder drei Wörter.
Fatal Delivery.
Oder Edge Fatal of Disaster. Transmission. Deadly Detour.
Fatal Delay. Alles ist Fatal. Fatal Focus.
Ja, es ist sehr oft Fatal, wenn so ein Flugzeug abstürzt.
Deadly Silence.
Aber ich freue mich über jede Air Crash Investigation Folge, wo am Ende Leute überleben.
Ja, das ist auch, die können das auch besser erzählen dann.
Ja, das ist immer, man merkt schon relativ früh, ob das ein fataler Absturz war oder nicht, weil dann ab und zu vielleicht noch ein bisschen ein paar Zeitzeugen dabei sind. Aber ja.
Ich habe noch die Folge geguckt über Swissair 111.
Das ist mein Lieblingsflugzeugabsturz.
Das klingt alles sehr makaber, aber ja, es ist halt, den fand ich auch super faszinierend, wegen des Aufwandes der Investigation, die danach gestartet wurde. Also, magst du das einmal kurz zusammenfassen, was das Grundproblem war?
Ich wollte noch kurz sagen, ich glaube, das war 98 oder so. Und das war eines der wenigen Nachrichtensachen, die ich als Kind gesehen habe und mir ziemlich gemerkt habe. Das andere war, glaube ich, das Standseilbahn-Unglück in Kaprun, die mir so im Kopf geblieben sind.
Ja, bei mir war es das ICE-Unglück in Eschede, weil das ja direkt auch nur 15, 20 Kilometer von Celle entfernt war.
Und als dieser Flugzeugabsturz war, da gab es diese Bilder, dass Leute so ein Blühschwein auf dem Wasser gezogen haben. Und das hat mich als Kind furchtbar schockiert, weil alle Kinder, die Kuscheltiere, besonders Blühschweine, mit in die Kabine nehmen, sind natürlich relativ sympathisch. Also ich habe das mal so interpretiert, dass das bestimmt nette Kinder waren, die da gestorben sind. Und dann hat man ja auch ganz lange nichts gehört. Und dann plötzlich, das ist halt das Spannende auch an Flugzeugabschüssen, das passiert so und das sind die großen Nachrichten und dann ist das so eine Woche oder eineinhalb in den Medien und dann hört man ja typischerweise 3 Jahre nichts mehr, bis sie rausgefunden haben, was schuld ist. Und das habe ich dann halt Jahre später mir erarbeitet.
Ja, ich habe es gestern in einer 42 Minuten langen Folge Air Crash Investigation kennengelernt.
Das ist ein sehr unaussprechlicher Name, ne? Das spricht sich nicht so von der.
Ich will auch immer irgendwie Airplane irgendwas sagen und dann habe ich schon den Faden wieder verloren.
Aber es heißt ja, in UK heißt es, glaube ich, einfach Mayday, oder?
Also Air Crash.
Es gibt ja Air Crash Investigation, aber mit dem US-Erzähler und mit dem UK-Erzähler.
Aber ich glaube, das Original ist kanadisch. Kann auch sein, dass Mayday direkt der US-Titel ist.
Kann auch sein, ja.
Und in Deutschland gibt es Notruf mit Frank Meiser.
Das war toll.
Also
Sonntags um 19.15 Uhr
oder so. Auf RTL.
Das kommt auch manchmal übersetzt auf NTV oder so zwischen den Hitler-Dokus.
Ja, das passt auch hin.
Da haben wir schon ab und zu mal gesehen.
10 dicksten Panzer. Der, ja.
Ja, also Swissair 111 war ein Flug von New York nach Genf. Ich muss mir das immer überlegen, weil
Geneva.
Geneva, ob das jetzt Genua oder Genf ist.
Genua, die berühmte Hauptstadt von der Schweiz. Fast.
Genauso wie Genf, die berühmte Hauptstadt von der Schweiz.
Ach, verdammt.
Ja. Die Hauptstadt ist Bern. Das war ein Witz.
Und das war, glaube ich, auch so bekannt als das UN-Shuttle oder so. Ich weiß nicht, ob sie das auch gesagt haben, weil das wohl so auch war, dass die Diplomaten den Flug relativ oft genutzt haben von Genf, wo offensichtlich irgendwelche UN-Sachen sind, in die USA. Und die Swissair war ja auch relativ verlässlich, also hatte einen ziemlich guten Ruf. Und ist abends losgeflogen, hatte Passagiere dabei in einer McDonnell Douglas 11. Verbessere mich, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle. Ich glaube, das ist länger.
Da bin ich überfragt, ja, was jetzt das angeht. Mhm.
Hatte eine Menge Passagiere dabei, hatte Diamanten dabei und ein Picasso-Gemälde.
Was? Das weiß ich alles gar nicht.
Noch irgendwas Cooles?
Ich kann wieder mehr zu den technischen Details des Abschnitts sagen.
Also das sind halt Schweizer, ne? Du weißt ja, das ist...
Was die so im Gepäck mittragen,
die nehmen also Picasso-Gemälde mit in Urlaub.
Ja, und ziemlich kurz nach dem Start haben sie gemerkt, irgendwie im Cockpit ist Rauch. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist... Sie haben
die Klimaanlage ausgeschaltet.
Ja, weil es natürlich, wenn es Rauch...
Weil es nervt.
Und dann wurde es aber immer schlimmer und das Feuer hat sich halt durchgefressen. Sie haben immer mehr Instrumente verloren und dann wollten sie notlanden. Erst in Boston, weil zuerst nimmt man immer so ein Flughafen, wo man sich auskennt. Dann haben sie gesagt, nee, Boston ist irgendwie zu weit weg. Sie fliegen nach Halifax, müssen aber vorher Treibstoff ablassen, weil man muss ja immer Treibstoff ablassen.
Das wusste ich nämlich auch nicht, dass die einfach dann tausende Liter Kerosin ins Wasser kippen. Das war
also nee, das sieht einfach... Das sieht aus hier wie Chemtrails.
Es sind trotzdem also tausende Liter Treibstoff, die irgendwann ins Wasser gelangen.
Genau, also haben Treibstoff abgelassen, hat aber dann auch nicht mehr gereicht und sind dann vor Halifax ins Meer gestürzt. Peggy's Cove heißt der Ort, da möchte ich auch irgendwann mal hin. Und sie haben dann später herausgefunden, dass es einen Kurzschluss gab in den Unterhaltungssystemen der First und Business. Und das Dämmmaterial hat Feuer gefangen, obwohl das Feuer fest sein sollte. Und ich glaube noch irgend so ein Rohrdeckel oder so war dann auch so brandbeschleunigend, obwohl er eigentlich überhaupt nicht brennen sollte. Und das hat sich halt dann so durchs Cockpit gefressen und die haben halt dann die Kontrolle über das Flugzeug verloren.
Es hat vor allem anscheinend die ganzen Signalleitungen zwischen Cockpit und halt allem anderen durchtrennt, ne?
Ja.
Hat man das Gemälde jemals wiedergefunden?
Nö, die Diamanten auch nicht. Oh. Und es gibt auch so eine andere Doku, eine kanadische, The Fifth Estate, und die behauptet, dass auch... Also man hat halt dann den ganzen Schotter aus dem Meer geholt und dann hat man irgendwann die Drähte gefunden, wo man gesagt hat, okay, die haben gebrannt, die sind schuld. Und ein Investigator hat gemeint, alles da hat so viel Spuren von Magnesium, was auch so brandbeschleunigend ist. Und nachdem es auch die Diamanten da drin waren und das Gemälde, hat man sich gedacht, ja, vielleicht...
Hat auch jemand eine Bombe dabei gehabt.
Ja, und da dem... Der Fährte ist man aber nicht nachgegangen. Ich weiß nicht, was man davon halten soll. Also ich bin nicht so der Bombenfan.
Aber wenn es bei Airbus nichts wird mit dir, kannst du es dir nicht vorstellen, auch Air Crash Investigator zu werden?
Ja, würde ich gerne, aber muss ja dann zum NTSB, damit da auch da ordentlich was passiert.
Wohin? Welches ist das?
Die Air Crash Investigators in der USA.
Ach so.
Weil die dürfen kommen, wenn was auf amerikanischem Boden passiert, wenn was mit einer Boeing passiert oder wenn Amerikaner an Bord waren.
Also quasi immer.
Ja, oder wenn das alles nicht eintritt, werden sie meistens um Hilfe gebeten.
Weil sie am meisten können ausgehen.
Weil sie immer das coole Filmteam dabei haben. Was denn?
Genau.
Ja, das finde ich auch mal krass. Also diese Air Crash Investigation Folgen sind ja doch sehr aufwendig immer. Man denkt ja dann im ersten Moment immer gar nicht dran, dass eigentlich jede Szene da nachgestellt ist. Mhm. Also auch wenn die irgendwie, ja, so, dann ist das Flugzeug da abgestürzt, dann kommen da die Leute und dann suchen die da 3 Wochen lang in dem Feld nach den Wrackteilen und dann haben die das ja alles nachgestellt und da so Wrackteile hingelegt und dann so Leute eingestellt, die da so tun, als würden sie da was suchen. Und das ist eigentlich sehr respektable Fernseharbeit. Und wahrscheinlich auch sehr aufwendig und sehr teuer.
Aber ich fand jetzt
nicht so toll sehen meistens die Animationen aus, aber die sind in den letzten Jahren auch erstaunlich besser geworden.
Aber Cutting Edge Computer Technology.
Erwähnen sie zumindest immer, ne? Aber ich habe das ja gestern zum ersten Mal gesehen und ich war schon. Also die Rhetorik, die benutzen, ich hatte das schon so erwartet, aber das ist halt schon wie so eine NTV-Doku, in Anführungszeichen. Das ist halt schon anstrengend, finde ich. Also ich weiß nicht, wie viel, das sind 10 Staffeln oder so? Das habt ihr alles geschafft zu gucken,
nee,
ohne den Verstand zu verlieren?
Ich habe noch nicht alle gesehen, aber ich finde es nicht so, vielleicht ist das schlimmer geworden in der letzten Zeit, aber die ersten Folgen fand ich nicht so schlimm. Aber natürlich macht man so eine Doku, damit die jemand guckt, auch von den Mainstream-Leuten, muss man die natürlich ein bisschen spannend machen.
Deren Hobby nicht Flugzeugabstürze per se schon ist.
Genau, sonst gucken das nur Nina und ich und 3 andere Leute und da kriegen sie ja ihre Gelder nicht wieder rein. Also ich finde das nicht so verwerflich, dass das so ein bisschen spannend gemacht ist.
Okay.
Ich glaube, die Langweiligen habe ich auch nicht geguckt, die wo kaum was passiert.
Außer, dass ein Flugzeug abstürzt.
Nee, da sind ja auch manchmal so solche kleinen Inselhopper. Da denke ich mir dann auch, okay, wenn ich das schon anschaue, denke ich mir schon, okay, wenn du da so einen Vogel reinschickst. Ja. Was glaubt ihr bei Egypt Air? Warum ist das abgestürzt?
Gib noch mal eine...
Welches war denn das?
Das ist das, was vor ein paar Wochen
wo es hieß, dass vielleicht abgeschossen wurde von Russland, was weiß ich.
Vorher war aber auch schon in Egypt Air, was abgeschossen wurde, oder?
Nee, das wird Metrojet.
Ach so, das war so ein Russen, von Russen.
Was wurde in letzter Zeit alles abgeschossen? Also der Flug über der Ukraine, damit fing es ja an, die Abschüsse. Und dann, ich habe den Überblick verloren über die Flugzeugabstürze der letzten 2 Jahre, glaube ich.
Also... Da war ja der verschwundene Malaysia Airlines. Dann war German Air Wings. Asia, German Wings war noch, der abgeschossene.
Was war Air Asia jetzt?
Das Stalling, wo mitten, also das war, glaube ich, kurz nach Weihnachten oder so, da ist zwischen Indonesien und
dem anderen Land.
Genf, mitten in der Nacht ein Flugzeug runtergefallen und sie haben nicht gewusst, was es ist. Und dann haben sie halt rausgefunden, dass der ins Gewitter geflogen ist. Die Röhrchen, die die Geschwindigkeit messen, sind vereist. Und dann hat der Pilot da was Falsches interpretiert. Oder dass der Autopilot hat Quatsch gemacht und der Pilot hat nicht geschafft, das zu retten. Und ist einfach gestallt und abgestürzt. Ja, und dann war eben dieser Metrojet-Flug, was wohl eine IS-Bombe war. So ein Charterflug von irgendwo Kaltes in Russland nach wo Warmes in Russland.
Mhm. Ach, das war nicht auch irgendwas von der Halbinsel Sinai aus abgeschossen worden?
Was habt ihr denn immer mit abgeschossen? Vielleicht war auch was abgeschossen, aber ich habe im Kopf, dass es eine Bombe war.
Na gut.
Und jetzt kürzlich eben dieser Egypt Air Nachtflug von Paris nach irgendwo in Ägypten, nehme ich an.
Mhm. Ach, richtig.
Stimmt, ich erinnere mich, ja. Ja, keine Ahnung. Da
habe ich auch nur am Anfang diese Spekulation mitbekommen, aber dann nicht mehr Folge warten.
Das ist ganz spannend, nämlich, weil, also, es ist alles ein bisschen dodgy, weil sie so super lange brauchen mit den Schritten.
Ach, das ist das, wo sie ja gesagt haben, dass irgendwie Rauch im Cockpit war.
Genau, also sie haben dann ja den Flugschreiber erst nicht selber machen können, dann haben sie den nach Frankreich geschickt, dann hat Frankreich den wieder zurückgeschickt und so. Und der Stand ist jetzt, dass man sagt, ja, die hatten Feuer im Cockpit. Und nicht mehr. Und das finde ich schon ziemlich interessant, weil ich, also man muss sich ja denken, was so die Konsequenzen wären. Also wenn das eine Bombe ist, würde man ja wahrscheinlich sagen, da war ja die Theorie, dass das irgendein Putzpersonal oder was, weiß ich nicht, irgendein Inside-Job, da eine Bombe auf dem Klo versteckt hat. Dann würde ja man wahrscheinlich ja sofort Maßnahmen ergreifen, irgendwie das ganze Flughafenpersonal mehr zu kontrollieren. Und wenn es jetzt aber ein technischer Fehler ist, dann würde man ja erstmal alle A320 unter die Lupe nehmen. Man könnte sogar sagen, die müssen am Boden bleiben, bis das geklärt wird.
Und da kommt jetzt die Verschwörungstheoretikerin in dir,
da kommt die Verschwörungstheoretikerin.
Was würde das kosten, alle A320 aus dem Verkehr zu nehmen?
Das will man doch nicht.
48 Monate oder sowas.
Ja, weil also das finde ich schon ziemlich seltsam. Auch nur, dass man sagt, da war Feuer, weil der Pilot sagt doch bestimmt nicht nur, da ist Feuer, sondern der sagt, da ist Feuer von da und da. Oder so.
Und auch das, wurde das denn gefunden, die Maschine?
Ja, so halb. Also man hat erst Teile gefunden, dann nach 2 Wochen, was auch komisch ist, besonders im Mittelmeer, den Rest der Maschine, dann hat man noch ewig gebraucht, bis man die Blackboxen gefunden hat, da konnten die Blackboxen nicht auslesen.
Das verstehe ich auch nicht, das hört man ja oft, wieso kann man die nicht auslesen? Ich habe ja nachgelesen,
das ist ja halt keine SD-Karte, die da drin ist.
Doch, das ist Flash-Speicher einfach heutzutage. Also warum muss das wer anders auslesen? Oder ist es sehr stark kaputt gemachter Speicher, der dann...
Ich weiß es nicht, ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Vielleicht haben sie sich nicht rangetraut oder sonst was, jedenfalls.
Aber ich finde es halt auch krass, wie wenn das wirklich was an einem A320 ist. Also Airbus kann ja nicht da sitzen und warten, ja, die haben noch nichts festgestellt, wir machen mal nichts für die nächsten 2 Jahre. Davon wird es ja auch nicht besser, wenn es was ist. Also die müssen ja eigentlich auch da sitzen und überlegen, ja, wo könnte es in diesen 100.000 Flugzeugen, die wir hier gebaut haben, brennen oder so. Also
aber das ist
auch unverantwortlich, da nur drauf zu warten, dass irgendjemand.
Naja, aber das kann ja, scheint ja nicht. Der A320 ist ja, hat ja so eine gute Statistik, dass es ja nichts Systemisches, also wahrscheinlich ist, oder? Also es gibt ja keinen Grund zur Ursache, bevor du was anderes rausfindest, da ja, anzunehmen, dass es halt auch ein Fehler des.
Kann es halt auch sehr gefährlich werden, wenn man da nichts dagegen unternimmt.
Ich sag nur nochmal, ne? Also A320, 5,2 Millionen Flüge pro Fatal Disaster. Bei der Concorde waren es 90.000 Flüge, bis was
passiert. 90.000 Flüge finde ich aber auch schon ganz schön viel für die Concorde.
Sie hatte halt insgesamt 90.000 nur gemacht und ja, dann gab es halt
so den. Also zu Zahlen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Gestern habe ich auch irgendwo gehört, dass gerade super viel auf dem Malle los ist und da irgendwie an einem Tag 1.000 Flüge ankommen.
Dabei haben die krassen Wassermangel gerade. Ich weiß nicht, ob das schon wieder vorbei ist.
Das korreliert wahrscheinlich mit der Tatsache, dass da sehr viele Leute sind, die Wasser trinken. Aber 1.000 Flüge am Tag an einem Flughafen,
das ist echt viel. 1.000 an einem Tag?
Ja.
Wie machen die das denn?
Aber Mallorca hat vielleicht auch mehrere Flughäfen.
Ah ja.
Keine Ahnung. Also ich glaube, dass an den großen weltweiten Flughäfen mehr als 1.000 ankommen am Tag.
Wie viele Minuten hat denn der Tag? 60 mal...
60 mal 6, 24. 60 mal 24. Aber auf jeden Fall, habe ich eben schon erzählt, dass ich sehr oft Flugzeuge sehe vom Büro aus. Und also an so einem normalen Tag... geht es mal, wenn ich nach rechts gucke, quasi, ist da ein Flugzeug im Anflug und das ist nur Hamburg, ne?
Ja, aber mehr als Minutentakt kriegt man ja wohl nicht hin an einem Flughafen und selbst das ist schon krass, oder?
Ja, kommt drauf an, wie viele Bahnen du hast.
Ah, aber ja, in Hamburg wird dann, kann man denn nicht, wenn der Wind in eine Richtung steht, startet man doch immer gegen den Wind, oder? Ich dachte, deswegen gibt es zwei Bahnen, die überkreuzt sind. Aber manchmal kann man das nicht und dann muss man seitlich starten.
Ja, also Hamburg ist ein mini kleiner Flughafen im Vergleich zu vielen anderen. Also, ja, Hamburg hat zwei Bahnen, sie benutzen aber eigentlich halt die passende immer. Die haben nicht,
die sind die benutzen auch überkreuzt. Die zwei gleichzeitig.
Ach. Das geht gar nicht, die würden zusammenstoßen wahrscheinlich, weil die so überkreuzt sind.
Wie, aber abwechselnd kann man doch starten.
Ja, kann man schon machen.
Okay, aber passiert nicht. Aber in Hamburg, das kann, also wenn man das beobachtet, ich meine, ich habe das schon mal beobachtet und dann ist es so ungefähr 1 bis 3 Minuten Takt, oder? Also man sieht, wenn man am Flughafen, die sieht man und man sieht einen landen oder starten, also landen, dann sieht man schon dahinter 3 weitere im Anflug.
Ja.
Kommt halt auch echt auf den Tag an. Letztens war ich samstags irgendwie um 18 Uhr da. Da ist halt nichts los gewesen. Da habe ich in der halben Stunde, in der ich da stand, kamen da vielleicht 4 Flugzeuge an.
In der Zeit waren die Ampeldrücker auf jeden Fall aktiviert.
Wahrscheinlich, ja.
In Hamburg ist auch, glaube ich, so abends um 8 ist auch Schluss. Also da kommt
vielleicht. Da kann Nina nur müde lächeln. So. Was ist denn dein Lieblingsflughafen?
Ich mag viele Flughäfen gerne. Singapur mag ich sehr gerne.
Warum?
Vielleicht so was Exotisches, was niemand mit davon das relaten kann. Weißt du, du warst doch bestimmt schon mal in Singapur, oder? Du warst doch in Neuseeland, da kommt man doch quasi überall vorbei.
Ja, nee, Singapur nicht. Da hatte ich auch Angst, weil ich habe gelesen, wenn man da einen Kaugummi auf den Boden spuckt, dann kriegt man wie 30 Rohrstockschläge oder sowas. Da hatte ich Angst vor.
Aber die haben Koi-Tais und einen Schmetterlingsgarten. Und
einen Im Flughafen?
Ja.
Du kannst oder so allgemein im Land.
Im Flughafen.
Wow. Also nee, der aufwendigste Flughafen, also der einzig wirklich aufwendige Flughafen, den ich gesehen habe, war halt Dubai. Das ist so das Größte, was ich kenne.
Dubai ist mir schon zu viel.
Zu viel, aber? Ja. Okay. Also Singapur ist nicht größer noch als Dubai.
Nee. Aber in Dubai sind mir zu viele Leute mit Gold und zu viele, die irgendwo gestrandet sind und rumliegen mit ihren popligen Flugzeugdecken. Die tun mir dann immer leid.
Also ich finde Hamburg eigentlich ganz schön, weil man da schnell da ist, wo man hin will. Und man kennt ihn ja dann auch mit der Zeit. Aber ich war auch noch nicht an so super vielen Flughäfen. Frankfurt halt. Aber Frankfurt finde ich schrecklich, weil so... Und der größte, den ich war wahrscheinlich Haneda.
Haneda ist auch super schön.
Ich weiß nicht, wie groß der wirklich ist. Ich denke halt so, der ist in Japan, in Tokio, der muss riesig sein. Aber da sind wir... Da fand ich es nervig, dass wir gelandet sind irgendwo auf dieser Landebahn im Wasser. Und halt ungefähr eine halbe Stunde rumgefahren sind. Bis wir dann am Terminal waren. Ich dachte, juhu, endlich komme ich aus dieser lauten 747 raus und dann fährst du dann noch eine halbe Stunde auf dem Rollfeld rum. Weil die Landebahn halt am Ende am Arsch der Welt ist. Da lobe ich mir doch Hamburg.
Ein verrückter Flughafen, in dem du ja mal warst, Nina, ist der mit diesen bekannten Fotos, wo die direkt über dem Strand landen.
Ja.
Wie hieß das? Wie heißt das? Wir würden hier an dieser Stelle
St. Martin heißt das.
Einen Instagram-Link in die Shownotes einfügen, weil du nämlich, bist du für den Flughafen auf diese Insel
Mehr oder weniger, ja. Kann man so sagen.
Bist du auch hingeflogen? Also bist du auch hingeflogen? Oder bist du mit dem Boot von der Nachbarinsel gekommen?
Ich bin hingeflogen. Ich bin von den USA hingeflogen. Und es gibt auch so Gerüchte, dass sie den Flughafen versetzen wollen. Also das war auch so ein Bucketlist-Ding, dass man besser früher als später macht, nachdem ich schon den Pokémon-Chat verpasst habe, den es jetzt nicht mehr gibt. Das habe ich wenigstens geschafft auf der Flugzeug-Bucketlist.
Aber jetzt auch noch, ich habe gehört, dass die 747 da halt nicht mehr landen soll, ab bald. Mhm. Und versetzen wir ja noch schlimmer quasi.
Ja, also es gibt auf der Insel auch zwei Flughäfen, weil es hat ja eine holländische und eine französische Seite. Und die Franzosen wollen natürlich ihren eigenen Flughafen haben. Die meisten Flugzeuge aus Frankreich landen aber trotzdem auf dem holländischen, weil der größer ist. Ja, kann man machen. Sind aber auch ganz wie überall in der Karibik unglaublich viele Kreuzfahrttouristen da. Und man ist halt, und die steigen dann aus dem Bus aus und werden da so hingeführt, gerade wenn der Jumbo kommt. Und dann gucken die das an und dann hauen die wieder ab.
Und dann stehen die so hässlich im Hintergrund vom Instagram-Bild rum. Das ist ganz anstrengend.
Ja, also das Schlimmste, also ich fand viel schlimmer, dass als ich da war, aber das war da halt kacke.
Also müsst ihr eigentlich nochmal hin?
Ja, also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Das ist halt so wie bei allem. Man ist da dort und guckt sich das an und ist dann irgendwann auch vollkommen überfordert und schafft es dann gar nicht mehr alles anzugucken und zu verarbeiten. Und dann 3 Wochen später denkt man sich, oh, wäre ja gerne noch 3 Stunden mehr geblieben. Hätte ich vielleicht noch irgendwas Tolles gesehen. Aber irgendwann reicht es einem dann auch. Mhm.
Ich habe letztens auch nach Flügen gesucht, weil ich glaube, KLM Direktflüge anbietet seit bald oder so. Aber die kosten halt auch viel zu viel Geld. Nur um diesen Flughafen zu sehen. Und ansonsten ist da halt super heiß und man braucht wahrscheinlich irgendwelche abgefahrenen Impfungen für die Karibik und so, da habe ich alles gar keinen Bock drauf. Ich will eigentlich nur sehen, wie da so ein Jumbo landet.
Bin ungeimpft hin.
Ich wollte gerade sagen, muss man auch Impfungen?
Naja, da wenn man also auf so Inseln braucht man oft Impfungen.
Ja, also
einfach ein paar Kondome mitnehmen.
Ein bisschen blöder ist,
und sich selber einpacken.
Dass die nicht viel Touristenunterkünfte dort haben und dass man dann ziemlich teuer da landet.
Aber was da nicht teuer ist, ist das Internet, denn ich habe letztens die Telekom gefragt. Ich hatte irgendwie nach Martinique, ist ja auch so eine Insel da in der Nähe, irgendeinen günstigen Flug gesehen und da habe ich die Telekom gefragt, ob denn da mein Internet gilt, weil das ja in der EU-Zone irgendwas gilt, also auch in Frankreich und Martinique ist natürlich Frankreich und die haben gesagt, ja. Und also Internet wäre da auf jeden Fall inklusive. Auch auf der Insel dann, wenn die halb französisch ist.
Mhm. Ja. Ich wollte noch von meinem, von dem Zeug in Wien erzählen.
Ja, erzähl von dem Zeug in Wien.
Ich war mal bei so Zeug in Wien.
End of story. Ja, was? Das war, ja.
Ich habe mal ein Passenger Safety Training gemacht am Flughafen in Wien. Und das war, glaube ich, das interessanteste Flugzeug-related, was ich jemals gemacht habe. Und sowas kann ich jedem nur empfehlen.
Kostet der Spaß Geld?
Eigentlich ja. Mich hat es irgendwie nichts gekostet, weil es hieß, das Fernsehen kommt und nimmt das auf. Das Fernsehen kam aber dann doch nicht. Da war nur so ein Bild am Sonntag-Reporter. Der hat auch immer brav Fotos gemacht, wurde aber nie veröffentlicht. Und die haben das gemacht, weil sie sich dachten, das ist eigentlich ganz schön doof, dass man als Passagier sich gar nicht weiterbilden kann, wie man denn ein Flugzeug absturz überlebt.
Ist jetzt auch nicht auf der Liste der sinnvollsten Weiterbildungen, wahrscheinlich nicht so weit oben.
Ja, und
aber macht sich auf jeden Fall gut bei dir im Lebenslauf, denke ich.
Ja, also es interessiert wohl auch viele Leute und man hat halt als Laie nicht so den Zugang zu. Und die haben verschiedene Trainings und ich habe das gemacht zur Notwasserung. Das basierte so ein bisschen auf diesen Hudson River Notlandungs-Dings. Ich weiß nicht, wie viel ihr darüber wisst.
Ja, das ist mir noch halbwegs im Gedächtnis.
Ich weiß nur, dass es eine geile Story war und dass der Typ ein Held ist. Aber genau, mehr weiß ich nicht.
Musste fast ein bisschen weinen bei der Air Crash Investigation Folge.
Da muss ich
die
auch
so dramatisch
gucken.
War.
Dann muss ich sie vielleicht doch nicht gucken, wenn sie so dramatisch war.
Nein, guck sie ruhig mal an.
Haben ja alle überlebt.
Ja, ist alle ja so viele Zeitzeugen, die das ganz emotional erzählen. Ne?
Also okay. Irgendwie Vögel, wahrscheinlich eher so Gänse oder sowas, sind halt in die Triebwerke reingeflogen. Triebwerke gehen aus. Pilot denkt sich, doof, was mache ich? Ich muss irgendwo notlanden, lande ich auf dem Hudson River. Und das hat er dann gemacht. Und die haben dann das Flugzeug evakuiert und alles war gut. Und wir haben uns erstmal da so ein Theorieteil und wir haben so unveröffentlichte Bilder gesehen davon. Weil man denkt, dass immer, man hat halt dieses Flugzeug im Wasser gesehen, hat sich gedacht, oh, das schwimmt irgendwie. Und was man nicht gesehen hat, war, dass halt das Wasser da schon so einen Meter drin stand oder so. Also es wäre einem schon bis zur Hüfte gegangen. Hm. Also man hätte da nicht drin sitzen bleiben können. Man musste da raus. Und als nächstes sind wir halt zu diesem Hotel gegangen, wo auch das Flugpersonal lernt, wie man Flugzeuge evakuiert. Und das war es. Es ist ein Flugzeugrumpf, der kann auch wackeln und alles. Und dann haben wir das nachgespielt und durften dann über die Notrutsche rausrutschen.
Und war es auch im Wasser?
Ja, das kam dann am Abend, sind wir dann noch ins Schwimmbad gefahren.
Mit dem Flugzeug zusammen.
Ja, aber erstmal, also das war als Experiment für einen selber ganz spannend, weil du wirst halt in diese Situation hineinversetzt, dass da jetzt ein Flugzeugabsturz ist und du weißt ja eigentlich, was du zu tun hast, weil du es so oft gehört hast und du musst halt unter deinen Sitz die Schwimmweste rausholen, musst die
dann
anziehen.
Schnell das Handgepäck aus der Ablage nehmen.
Genau,
dann erst allen Kindern die Sauerstoffmasken überziehen. Ja.
Und mir ging das so, ich hatte total den Tunnelblick, ich konnte nur so das machen, was ich halt im Kopf hatte. Und was ganz spannend ist, man vergisst dann zum Beispiel, dass man angeschnallt ist. Man nimmt die Schwimmweste, stülpt sich die über, will aufstehen und denkt sich, Scheiße, geht nicht, was ist los? Warum geht das nicht? Weil man das halt nicht so eingetrichtert bekommen hat, dass man sich natürlich abschnallen muss, bevor man das Flugzeug verlässt.
Stimmt.
Das ist ein bisschen wie die Sache mit diesem Auto, wo das Gaspedal geklemmt hat, was ich in der letzten Folge erzählt habe, wo die Leute in dem Moment auch total aufgeregt waren und nicht drauf gekommen sind zu bremsen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man halt sitzt und ah, scheiße, was mache ich? Und dann hat man vergessen, dass man angeschnallt ist. Genau. Das ist halt so diese psychische Überlastung.
Und dann haben wir das Ganze nochmal gemacht und nochmal in ernster. Und das Flugzeug hat noch mal ein bisschen mehr gewackelt und dann fielen auch die Sauerstoffmasken runter. Und scheinbar, ich weiß nicht, ob das bei Airbus tatsächlich so ist, dass diese Durchsage automatisch kommt, Sauerstoffmasken anziehen. Aber in diesem Szenario kam die automatisch. Das Personal hat aber was anderes geschrien. Also sie haben halt irgendwie Bend Forward, Head Down gerufen, was auch da in New York der Fall war. Und man hat halt automatisch das gemacht, was einem die Menschen zurufen und nicht, was einem die Computerstimme sagt. Das fand ich auch, war ganz interessant, wie man sich selbst so verhält. Mhm. Und nochmal, also bei diesem Flugzeugabsturz in New York war es so, dass, also bei uns haben die meisten Flugzeuge am Schwimmwesten und so, haben alles dabei. In den USA ist es nicht unbedingt so, weil die ja hauptsächlich kontinental fliegen. Und wenn die kontinental fliegen, stürzen sie beim Absturz meistens eigentlich nicht ins Wasser. Und deshalb brauchen die keine Schwimmwesten. Aber was sie haben ist, du kannst den Sitzpolster rausnehmen und ihn als Schwimmkissen verwenden. Und dieses Flugzeug, das da abgestürzt, also notgelandet ist in New York, das hatte zufällig eine Konfiguration für Wasser. Also das hatte diese ganzen Rettungsinseln und so Kram dabei, hätte es aber nicht haben müssen. Und die Leute haben trotzdem sich irgendwie ihre Sitzpolster mitgenommen, weil man nicht das genau, also diesen Durchsagen, ach Quatsch, diese Durchsagen, die vorher sind, die zielen eigentlich mehr darauf ab, dass das so in deinem Unterbewusstsein ist. Und deshalb sind die auch immer so ähnlich, damit du das dann alles relativ unbewusst tun kannst. Und was du dir dann was zurück in dein Gedächtnis kommt, ist nicht unbedingt das, was du unmittelbar davor gehört hast, sondern was du halt 100-mal gehört hast. Also in dem Fall als US-Amerikaner wahrscheinlich. Nimm dein Kissen mit. Und deshalb haben die alle ihr Kissen mitgeschleppt, obwohl sie eigentlich eine Schwimmweste gehabt hätten. Fun Fact.
Ja.
Wusste ich nicht, dass es da Schwimmkissen gibt.
Ich habe mich halt gerade gefragt, schwimmen denn Flugzeuge tatsächlich? Oder kommen dann auch so Polster daraus, dass es schwimmt, wenn das Notwasser hat?
Also, es kann schon eine Zeit schwimmen. Das Blöde ist halt, wenn du raus bist, musst du halt die Tür aufmachen.
Ah, okay.
Das ist dann meistens das Problem.
Ach so. Kriegt man die überhaupt auf, wenn von außen Wasser drückt?
Ich glaube schon.
Das ist halt ja so eine Hydrauliktür.
Mhm.
Ja. Puh, ich glaube, wir haben auf jeden Fall viel gelernt in den letzten anderthalb Stunden.
Aber warte, war das von Airbus quasi ein Angebot oder war das was Unabhängiges oder was war das?
Das war was Unabhängiges. Also die Leute waren von Austrian Airlines, also ehemalige Austrian Airlines Mitarbeiter, die das am Flughafen gemacht haben. Ich glaube, die kooperieren so mit Austrian. Aber ich kann euch da mal einen Link geben.
Ja, wir werden dann einen Groupon-Link mit
Promocode. Ja, es gibt auch
Promocode.
Ein Training zu Feuer.
Gibt es bestimmt bei Jochen Schweizer.
Das
Flugabsturztraining, ja.
Ja. Ja. Spannend. Und gibt es sowas in Hamburg auch? Nein. Es gibt hier nur
leider nicht, aber man kann Notrutschen testen bei Airbus. Manchmal. Richtig.
Das ist auch. Willst du da Werbung machen oder möchtest du nicht, dass noch mehr Leute dahin gehen und dir die Plätze wegnehmen?
Ich glaube, also letztendlich so viele wollen das ja gar nicht machen, oder?
Ich habe da zum Beispiel keine Lust drauf gehabt. Mir wäre das zu stressig.
Man darf auch.
Ja, beschreib das einmal kurz, dass die üben, wenn ich das richtig verstanden habe, die üben an neuen Flugzeugprototypen oder teilweise auch an existierenden Flugzeugen, wie schnell die evakuiert werden können. Und dafür brauchen sie immer viele Freiwillige.
Ja, also das klingt jetzt so cool, wenn du das sagst. Also ein Flugzeug, damit das zugelassen wird, muss innerhalb, ich glaube, von 90 Sekunden komplett evakuiert werden. Und zwar in der größten Konfiguration, die es gibt, also alles Economy. Und damals, als der A380 kam, haben sie das auch in Hamburg gemacht und haben halt dann diesen A380 evakuiert. Und also immer, wenn ein neuer Flugzeugtyp kommt, müssen sie das machen.
Also relativ selten.
Relativ selten, ja. Und was sie dazwischen machen, ist halt, dann ändern sie ein bisschen was an der Tür, dann müssen sie das wieder testen, ob das was gebracht hat, dann ändern sie ein bisschen was an den Gängen, dann müssen sie auch gucken, ob das was gebracht hat.
Die werden jetzt so nach Feng Shui angelegt und deswegen sind die so ein bisschen gesprungen. Genau.
Und den A380 kriegt man komplett mit Economy, da sind auch bestimmt 600 Leute oder 800 Leute drin.
Ja,
da sind auch viele Türen.
Halt, nachdem du das theoretisch in Economy kaufen könntest, musst du das halt beweisen, dass auch der fähig ist, zu evakuiert zu werden.
Aber was heißt denn 90 Sekunden? Ab zwischen dem der ersten Person oder der letzten Person? Oder zwischen Ansage und alle aufstehen?
Zwischen los und letzte Person.
Das finde ich
letzte
krass.
Person unten an der Rutsche, glaube ich. Also tatsächlich weg vom Flugzeug. Das haben sie aber auch geschafft. Und das muss das auch noch im Dunkeln stattfinden.
Aber also gerade beim A380 kann ich mir das nur vorstellen, wenn das so glücklich abgestürzt ist, dass alle Türen benutzbar sind mit allen Rutschen. Also mit einer Rutsche nur oder so.
Du musst das sogar mit der Hälfte der Türen machen.
Oh.
Also es ist.
Und die dürfen dabei nicht auf sein.
Ich glaube, beim A380 hatten sie auch richtig Angst, das nicht zu schaffen. Aber es hat dann ganz gut funktioniert.
Es durften nur sehr sportliche Testkandidaten da sein, die auch schnell laufen können.
Ja, man muss tatsächlich so ein bisschen Sporttest machen, dass man da...
Die suchen sich schon die Leute aus, ne?
Ja, also sie wollen halt nicht, dass man sich was bricht und dann sind die schuld.
Ach so, ja gut.
Ja, ich war zweimal da. Einmal mussten wir in so einem nachgebauten Rumpf, also da waren auch keine Sitze drin und so, mussten wir uns an der Tür schon anstellen und runterrutschen, einmal. Also ich war da, ich weiß nicht wie viele Stunden für einmal rutschen da. Und das zweite Mal wurde ich ausgesucht als Reserve, also ich durfte gar nicht. Und die durften, mussten sich einmal zwischen solchen Wellenbrechern durchzwängen oder so, ich weiß nicht. Irgendwelche, vielleicht waren das auch nur die Kontrollgruppe, das weiß man ja vorher nicht. Aber irgendwas mit den Fluchtwegen hatten sie da geändert. Die sagen einem ja auch nicht viel.
Wow.
Hier ist das Flugzeug, hier ist die Rutsche los.
Aber man bekommt ein bisschen Aufwandsentschädigung.
Okay, dann klang es aber vielleicht doch Brötchen, immerhin. Klang es aber doch cooler, als ich es beschrieben habe. Aber du, das heißt, du hast noch, deine Hoffnung war bestimmt mal vielleicht einen Prototyp eines neuen Flugzeugs zu sehen oder so, genau. Aber ist nicht passiert.
Noch nicht, nee.
Ah, kann also ja noch kommen.
Kommt irgendwann. Und dann ist es ja auch schön, weil dann brauchen sie ja auch richtig viele Leute.
Vielleicht das neue Überschallflugzeug, an dem Airbus heimlich arbeitet.
Vielleicht.
Oder beim A400M. Aber für so Militärflugzeuge gelten wahrscheinlich ganz andere. Da packt
man einfach unten auf.
Packt man ja nicht 300 Economy-Sitze rein.
Die werfen einfach alle Leute raus. So. Ja.
Ja.
A400M, ich habe keine. Ist das ein neuer?
Das ist ein neuer Militärtransporter, den Airbus entwickelt mit Propelloren. Da habe ich letztens einen Podcast gehört, kann ich nochmal einen Shoutout geben zum Omega Tau Podcast. Der hat in letzter Zeit sehr viele Episoden mit und von Airbus gedreht, weil der halt irgendwie da war im Werk und halt direkt 80 Episoden gedreht hat, gefühlt mit allen Leuten. Und da ging es auch nochmal auch um den A400M und warum der eigentlich Propeller hat und so. Das fand ich ganz interessant. Habe ich, glaube ich, sogar im Podcast darüber erzählt oder
kann jemand nicht anders erzählt. Über den Podcast, also über den hast du geredet, aber mit den Propellern, das interessiert mich jetzt. Warum hat der Propeller? Das, ganz kurz.
Na, weil Militär und so, Propeller gehen nicht so leicht kaputt, wenn mal was reinfliegt. Und wenn sie zum Beispiel irgendwo in der Wüste landen, da wird ja relativ viel aufgewirbelt und so. Und ich glaube, sie brauchen auch kürzere Anlaufzeiten, bis die Fullspeed haben, quasi im Vergleich zur Turbine.
Ah, okay. Quasi also der Tesla unter den Flugzeugen.
Warum hat man dann nicht nur Propeller?
Weil die sehr viel Treibstoff brauchen, glaube ich. Kann ich mir auch gut vorstellen. Die haben ja viel mehr Fläche und so, die dann da sich auch noch im Wind dreht und so.
Ist eine Turbine eigentlich viel mehr als ein sehr feiner Propeller in so einer Röhre? Oder ist das...
Guckst mich so an, keine Ahnung.
Ja, weiß ich nicht. Immer hier so eine technische Frage.
Darüber habe ich keine Ahnung. Aber ich habe eine Frage. Würdest du mal so einen Parabelflug mitmachen?
Ich weiß nicht. Mich würde es interessieren, aber ich habe keine Lust,
keine Lust zu kotzen.
Ja.
würdest du bei vielen Sachen im Leben so.
Würdest du einen Pilotenschein machen eigentlich? Würde dich das reizen?
Geht so. Also ich habe ein bisschen Angst vor ganz kleinen Flugzeugen.
Okay.
Das
sind ja auch sowieso die unsichersten, ne?
Ja. Und nachdem ich ja hier immer Push-Notifications für alle möglichen Abstürze komme und sehe, dass die so jeden Tag 3 abstürzen, hätte ich, glaube ich, Angst vor so einem Ein-Mann-Cockpit.
Okay.
Oder?
Das wahrscheinlich.
Ist, glaube ich, ein
bisschen. Noch ein Fun-Fact. Das Flugzeug mit den meisten verschiedenen Modellen ist übrigens die Cessna, glaube ich. Über 10.000 verschiedene Modellen oder Typen oder was weiß ich. Keine Ahnung. So.
Fun Fact
Ende.
Fun Fact anschließend, dass die meisten Cessnas halt uralt sind, weil die halt einmal gebaut werden und dann nie kaputt gehen und immer repariert werden, weil sie auch so teuer sind. Irgendwie sind auch sehr viele so aus sehr alter Zeit da unterwegs.
Sind die so teuer?
Na, relativ. Also wenn du ein Flugzeug kaufst, bist du wahrscheinlich schon mal 100.000, 500.000.
Haben Cessnas Flight Recorder? Nee, ne? Haben bestimmt nur so Commercial.
Dass alle Flight Recorder haben, oder? So,
das ist kleinen. Vielleicht das Teure da dran.
Also sie haben wahrscheinlich nicht zwei, sondern nur einen.
Aber die haben ja auch, pass auf, die haben doch nur zwei, weil es gibt den Flight Recorder, der die Flugdaten aufzeichnet und den Cockpit Voice Recorder, oder wie der heißt, der die Sprachen aufzeichnet. Und dann gibt es in manchen, gibt es die vereint und dann das ist nur eine Box. Stand bei Wikipedia. Quelle, Internet. Aber was kostet so ein Flight Recorder?
Viel.
100.000 Mark.
Nee, nur 10.000 bis 15.000 Euro.
Ist ja vergünstigt, da
richtig
kann man sich einen für zu Hause kaufen.
Ja, ist halt wie gesagt auch Flash-Speicher drin, also kann man bestimmt. Also das würde mich wundern, wenn man die nicht selber auslesen kann.
Ja. Wir könnten, also es gibt ja noch ein paar ungeklärte Abstürze.
Ihr könnt uns auf den Weg machen.
Das kombinieren mit der Antarktis, da ist ja auch noch.
Ach, da musst du ja auch noch.
Eher New Zealand-Ding. Das gegen den Vulkan geflogen ist, oder was?
What? Ich bin überfragt. Was? Da ist ein New Zealand-Flug in der Antarktis gegen einen Vulkan geflogen?
Der ist ziemlich schlecht dokumentiert. Deshalb, da gibt es auch noch keine Episode zu. Das ist schade. Oh. Der ist ein New Zealand-Flug, ist über die Antarktis geflogen. Und da ist ja dieser große Vulkan, dieser Mount Erebus, oder wie er heißt.
Mount Erebus.
Ja. Und die haben sich gedacht, oh, sie fliegen da ganz nah hin. Weil haben die Leute was zu gucken. Leider waren sie dann zu nah.
Oh, wow.
Ja.
Und ich habe mir den Wikipedia-Eintrag durchgelesen Und einen Tag später war ich in dem Vortrag von Alexander Gerst, der seine Promotion geschrieben hat über...
Den Absturz, den Berg
wahrscheinlich. Den Berg, ja.
Geograf.
Da wolltest du dich einfach mal vor dem Vortrag ein bisschen vorbereiten zu dem Berg, genau. Und bist auf einen Flugzeugabsturz gestoßen.
Dann dachte ich mir, das ist doch, der Berg ist doch was, da kann man mitarbeiten.
Ah, das ist interessant.
Der liegt bestimmt noch irgendwo, ich weiß nicht, ob sie den Rekorder gefunden haben oder ob sie sich gedacht haben, das ist irgendwie zu blöd.
Aber wahrscheinlich ist trotzdem die Antarktis immer noch der Kontinent mit den wenigsten Abstürzen, also absolut gesehen. Das Land übrigens mit den meisten Flugzeugabstürzen, die USA. Also wahrscheinlich relativ, ich habe die Statistik, hat das nicht runtergerechnet auf Flüge, sondern die hat einfach nur gesagt, in den USA sind am meisten. Halt erstaunlich viele am meisten. Aber klar, da fliegst du ja auch zum McDonald's und zurück, weil das geht irgendwie. Aber ein bisschen hier Vorteile reinwerfen, bevor die...
Und was mich öfter mal Leute gefragt haben, wisst ihr, warum das Kabinenlicht gedimmt wird bei Start und Landung?
Das habe ich mal gehört, aber ich habe es vergessen.
Weil bei Start und Landung statistisch gesehen die meisten Unfälle passieren.
Ja,
und deshalb möchte man nicht, dass die Leute das sehen.
Nee, also die Augen sollen sich schon mal dran gewöhnen, damit die Evakuierung schneller funktioniert.
Oh, ernsthaft?
Ja, damit du halt nicht rausgehst und dann komplett blind bist. Und du musst ja auch immer diese Dinger, die Shader, Jalousien hochmachen. Und das ist auch dass man sofort sieht, wenn irgendwie so ein Triebwerk brennt oder so, dass das entweder ein Passagier bemerkt oder so das Kabinenpersonal beim Durchgehen, weil es wäre ja blöd, wenn so das Triebwerk fackelt und alle haben diese Shader zu und keiner merkt das.
Das war aber der Concorde auch so, die haben das selber auch nicht gemerkt, dass sie brennen. Das musste der, keine Ahnung, wie der Typ im Tower heißt.
Die haben ja auch nichts mehr machen können, also das ging ja so schnell.
Ja, das ist ja beim, also das ist bei der, beim Start hat das schon gebrannt.
Ja.
Und bevor die abgehoben sind, und der hat das dann auch erfahren, aber der war halt schon zu weit und konnte es nicht mehr abbrechen, und dann hat der, ja.
Das ist auch blöd.
Richtig bitter.
Ja, Pech, ne?
Ja.
Welche Webseite benutzt du oder welche Webseiten oder Apps, um dich auf dem neuesten Stand zu halten, was das angeht? Ich habe eine Zeit lang diesem Air Live News auf Twitter gefolgt, aber der hat so viel Scheiße getwittert oder so viel...
Chesnas.
So viel Kleinkram, dass mich das auch mal genervt hat. Und jetzt folge ich irgendwie so einer deutschen Seite, Aeronet oder so. Hm. Und die hat aber nur so einen RSS-to-Twitter-Converter, und da kommen einmal am Tag irgendwie 8 Posts. Also ich habe da noch nicht das Perfekte gefunden. Ich gucke ab und zu mal auf aviationherald.com oder so. Das ist eine sehr basic Seite in Times New Roman, wo irgendwie alles aufgelistet ist. Aber was benutzt ein Experte wie du?
Ich hab leider auch keine schöne Lösung. Ich habe eben Flightradar 24 auf Push. Das nervt aber auch.
Sagt der, wenn du es abstürzt?
Ich hätte es gern, ja, aber der macht das nicht. Also du kriegst Push, da gibt es ja diesen Transponder-Code, den du einstellen kannst. Und da bekomme ich halt immer, wenn da einer 7700 oder was oder 7600 einstellt.
Was sind das für Codes?
Also das Bodenpersonal, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das genauer? Das Bodenpersonal weist dir so einen Transponder-Code ein, der Pilot gibt den ein, und ich glaube, der dient zur Identifikation. Und wenn du jetzt so ein Problem hast, gibt es so spezielle Codes, die du eingeben kannst, damit das ganze Bodenpersonal sieht, dass du ein Notfall bist und dass sie dich irgendwie gesondert behandeln können. Und
ach so, und du hast auch diese Codes quasi,
genau,
die Push eigentlich
ich
aktiviert?
Ich weiß nicht mehr, da gibt es auch irgendwelche Merksprüche. 7-7, pray to heaven oder sowas. Oder 775, man with knife. Das ist, wenn
Terrorist oder
genau,
so.
Genau, Terrorist. Und 76 war auch, irgendwie 776 Radio Nix oder so. Wenn du Funkprobleme hast. Und, aber tatsächlich ist bei noch keiner von diesen Push-Benachrichtigungen ist das Flugzeug danach tatsächlich abgestürzt. Also da bin ich
total unbefriedigend. Ich habe irgendwie Push-Notifications für irgendeinen Beluga. Weil ich das irgendwann mal wissen wollte, wann er landet, weil ich da irgendwo in der Nähe war und da halt gucken wollte. Und die kriege ich irgendwie seitdem nicht mehr raus. Und jedes Mal, wenn der Beluga in Toulouse startet, kriege ich eine Push-Notification.
Ja, das ist auch sehr schön. Ich habe das für den A321, der in der Sendung mit der Maus gebaut wurde, habe ich diese Push-Notification. Und dann hatte ich den eben für den Pokémon-Chat, der jetzt aber ja umlackiert wurde, nicht Pokémon.
Ja.
Weil ich wollte den Flugplan von dem auswendig lernen, damit ich den mal nehmen kann.
So viele Schade. Verpasste Chancen.
Aber von den letzten Abstürzen habe ich, glaube ich, tatsächlich auch über Tagesschau oder so dann mitbekommen. Also German Wings auf jeden Fall.
Das ist ja meine Quelle der Wahl, was das angeht. Und natürlich der Chat mit Nina, wo ich immer auf dem Laufenden gehalten werde.
Ihr habt doch immer ein Till der Woche.
Ich glaube, diese Folge ist ein ganz großes Till der Woche.
Habe ich noch einen hier aufgeschrieben? Ich habe aufgeschrieben, Turbinen sind geil. Das habe ich aufgeschrieben, aber ich habe geschrieben, dass ich nicht weiß, wie sie funktionieren. Vom Concorde-Absturz existiert nur ein Video. Das habe ich gelernt.
Das eine, was man kennt.
Das eine, was man kennt, was die Frau eines Truckers halt zufällig gefilmt hat.
Wie viel Geld hat die damit verdient mittlerweile?
Das weiß ich nicht, das ist auch völlig irrelevant. Aber was interessant ist, ist, finde ich, dass heutzutage würden von dem gleichen Ereignis hunderte, tausende Videos existieren.
Mhm. War das Snappen?
Das war, ja, im Jahre 2000 war das, ne?
Ja,
weil alle Leute eine Kamera in der Tasche haben. Und damals hatte halt zufällig diese Person einen Camcorder in der Hand. Und da ist mir aufgefallen, das sind jetzt halt 16 Jahre, aber wie sich das verändert hat. Also das ist kein Till, das ist nur ein Today I fiel mir auf.
Das ist also ein Wow der Woche.
Du musst dir das mal denken, wenn der 11. September heute wäre, wie viel davon auf Snapchat wäre und auf Instagram und alles.
Das stimmt.
Und da gibt es ja auch immer
Twitter allein schon. Twitter gab es damals auch noch nicht, ne?
Ich glaube.
Nein.
Ja.
Nein. Es gab nicht mal ein iPhone.
Ich war auch im Digimon-Online.de-Chat. Ja. Aber gab es da nicht mal irgendwie eine Überwachungskamera auf dem Flughafen? Das war ja noch auf der Startbahn quasi, als es angefangen hat zu fackeln.
Vielleicht, aber so eine Startbahn ist lang. Du hast ja nicht für 3 Kilometer.
Damals war noch nicht der 11. September.
Das stimmt.
Da gab es auch noch keine Kameras an öffentlichen Orten.
Da gab es wahrscheinlich auch noch ganz andere Bedenken. Ach Mensch, ja, das habe ich nicht gelernt, aber das ist mir darüber habe ich nachgedacht. Habt ihr noch was?
Ich hab gelernt, dass unter dem Krankenhaus in Altona ein weiteres Krankenhaus ein atomsicheres Krankenhaus ist für den Notfall.
Wow.
Habe ich heute gelernt.
Wie hast du das gelernt?
Das war in der Kantine, war das Gesprächsthema wegen den Hamsterkäufen.
Ach so, natürlich. Ja.
Und dann haben halt Leute angegeben, wer den coolsten Bunker-Dings kennt. Und dann kam halt einer mit diesem Krankenhaus.
Und das hast du dann recherchiert und das ist.
Und ich habe dann beim Hamburger Abendblatt gelesen, dass das tatsächlich existiert. Also es ist natürlich wahrscheinlich inzwischen vergammelt, aber.
Aber das wird bestimmt stabil sein, das ist bestimmt noch heile. Aber die sind ja.
Das finde ich sowieso. Also diese ganze Bunkergeschichte ist ja eigentlich, also man möchte ja das nicht brauchen, aber so ein bisschen.
So ein bisschen cool ist es. Ein
bisschen möchte man ja auch mal in so einen Bunker müssen.
Ja,
naja.
Es ist schon bedrückend, ne? In Berlin war ich in diesen, da gibt es ja diese Berliner Unterwelten oder so, wo du die alten Bunker halt aus dem Zweiten Weltkrieg besuchen kannst. Und das ist schon gruselig. Vor allem, weil die waren ja ein reines psychologisches Ding. Die hatten ja dem gar nicht standgehalten. Und vor allem war da gar nicht genug Essen und sowas drin, um die Leute am Leben zu halten. Und dann, wenn kein Strom da war, dann musste man an so eine Kurbel, da mussten die Leute immer abwechselnd kurbeln, um die Lüftung am Laufen zu halten.
Ja.
Und so, oh.
Ich war bisher auch nur in schlimmen, schlimmen Bunkern. Aber mich fasziniert das schon, dass die zum Teil da eine ziemliche Infrastruktur haben und an ziemlich viel gedacht haben.
Hättest du gern so einen Heimbunker, so wie aus diesem Loriot-Sketch, wo diese Bunkermodelle durchgehen auf der Messe?
Kommt drauf
an. Sehr schöner
Sketch.
Also
ich müsste mich mal informieren, wie heutzutage Bunker so sind.
Und ob man da einen in den Keller setzen kann.
Ja, ich weiß, zum Beispiel ist doch bestimmt auch, kann man besser Tageslicht simulieren wie früher.
Ja.
Oder?
Ja.
Man fühlt sich wahrscheinlich weniger eingesperrt.
Und man hat bestimmt immer noch trotzdem WLAN da unten.
Ja, und solange man WLAN hat.
Ja, richtig. Wahre Aussage.
Weiß nicht, auch nicht, ob Pflanzen im Bunkern leben könnten. Man sich da so seinen Garten machen kann.
Also hier in Philipps dunklem Studio überlebt sie noch. Aber gut, du hast auch ein Fenster.
Ich habe ein Fenster.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, danke Lina, dass du bei uns warst für diese Folge. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt.
Vielen, vielen Dank. Also ja, ich habe richtig viel gelernt.
Vielleicht können wir das irgendwann nochmal wiederholen und dann sprechen wir über Bunker oder irgendetwas anderes.
Was ist dein Zweitlieblingsthema?
Der Genozid in Kambodscha.
Gut. Coming up next.
In der Woche der depressiven Themen mit Nina.
Ich glaube, wir können nicht nur einmal im Jahr oder so. Ja, sonst, ja. Aber dazu hast du bestimmt schon einen Draft in deinem Blog.
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin noch bei der Literaturrecherche.
Wow. Das ist ja auch so. Nein, ich will nicht hier über Sachen sprechen, die ich gerne mal machen würde.
Was?
Aber das wäre so eine Sache, machen? Die ich gerne. Nein. Also eine Sache, also mich mal mit einem Thema richtig beschäftigen. Macht ja, man ja selten.
Du hast doch mal ein Referat über Tanker gehalten.
Ja, aber da habe ich mich auch ungefähr 30 Minuten mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber mal so wieder so Bücher zu dem Thema, wie damals in der Schule und dann so einen Vortrag am Ende ausarbeiten. Das wäre mal was ich mal gerne mal wieder machen würde.
Ich glaube, Philipp, du musst auch nochmal einen Master machen.
Vielleicht.
Vielleicht.
Also ich habe auch, also das ist halt immer so, man nimmt sich das vor und man fängt dann an zu lesen und findet das dann cool und dann denkt man an die ganzen vielen anderen Sachen, die eigentlich eine viel höhere Priorität haben, zum Beispiel Masterarbeiten, und dann macht man doch keine super coolen Projekte. Aber ich kann teasern, dass im Genozid von Kambodscha hätten sie uns alle umgebracht. Also uns jetzt.
Also unsere hier. Kriterien. Ja. Also die Kriterien ja. Damals hätten da, genau. Wir wären in der Haifischfutterschublade gelandet, genau. Quasi. Okay, das ist doch ein motivierender Abschluss. Ja. Ich muss jetzt auch dringend nach Hause und noch eine Folge Stranger Things gucken, worüber wir dann vielleicht nächstes Mal reden.
Ja, wenn du es bis dahin fertig geschaut hast, freue ich mich auf jeden Fall. Dann lese ich nochmal mein Review darüber und dann weiß ich vielleicht auch wieder, worum es geht. Und dann können wir darüber sprechen. Ja, danke Flo, danke Nina.
Danke Philipp.
Schönes Wochenende euch allen und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Schönes Wochenende euch allen und gebt uns doch einen Daumen nach oben bei Reddit.
Tschüss.
Tschüss.
Okay. Wollen wir vielleicht nochmal anfangen?
Nö. Ja? Wieso? Ich fand das salopp. Gut, machen wir nochmal.
Ach, Philipp. Jetzt mit diesem komischen Audio-Wackler hier. Wir wissen, diese Folge muss perfekt werden. Wir hatten schon so viele schlechte Folgen.
Die Folge wird perfekt. No pressure.